Hallo Leute, ihr wollt Horror, ihr wollt Action, ihr liebt das Genre Kino, dann seid ihr hier genau richtig. Schnallt euch an, es geht los.
Hallo und herzlich willkommen zum ersten CET Roundup 2024. Hier ist Florian und heute plaudern wir über die zuletzt gesehenen Kinofilme aus dem Zeitraum Januar und Februar 2024. Hierbei werden wir auch kurz auf die frisch verliehenen Oscars eingehen. Aber bevor wir loslegen, stelle ich erstmal meine heutigen Plauderbrüder vor. Da ist einmal Filmbruder Michael.
Guten Abend zusammen, freue mich dabei zu sein. Wie immer, Kategorie bester Roundup-Podcast, freue mich nominiert zu sein.
Sehr gut. Ja, zum anderen ist auch wieder CET-Küken Tobi dabei.
Hallo.
Na, frisch geschlüpft, ja.
Ja, ey, jetzt bin ich doch mittlerweile hier nach 17 Jahren Teil. Da müssen wir mal jemanden dazu nehmen, der noch ein bisschen jünger ist als ich, damit ich da rauswachsen kann aus dem Ganzen.
Ja, und viele, viele Hörer werden jetzt einwerfen, ja, gegenüber dem Florian sind ja alle Küken, ja, der ist ja steinalt.
Auch wieder war, das wäre noch eine bessere Erwiderung gewesen. Ich muss aber auch sagen, ist mir gestern passiert, wir haben bei uns aktuell einen Schülerpraktikanten, der ist 15 Jahre alt und dann wurde er gefragt, wie alt er mich schätzt. Und er sagte so, ja, ungefähr zwischen 40 und 50. Wo ich dann auch gesagt, der kleine Frechdachs, der kriegt beim nächsten Mal einen Schlag in den Nacken, wenn er nicht aufpasst.
Direkt also, noch eine Stunde mehr im Gym eingelegt. Genau.
Das gibt leider heute ein Workout.
Ja, da gibt, ihr habt doch bestimmt so Hundetraining, da kannst du ihn ja mal nehmen, ohne Schutzanzug.
Oder? Ja, leider nicht an unserem Standort, aber ich kann die ja mal einfliegen lassen hier. Für sowas, das ist ja für einen guten Zweck. Ne?
Ja, genau. Ja, eins, liebe Hörer und Hörerinnen, bevor wir loslegen, möchte ich nochmal hinweisen, Save the Date, ne? Das CET Live-Event findet ja im Oktober in Sieke bei Bremen statt und da werden wir in dem Hansa-Kino gemeinsam mit euch, also wenn ihr kommt, gemeinsam mit euch einen schönen Abend verbringen, Film schauen, zusammen quatschen, einen Live-Podcast aufnehmen und auch danach am Ende essen. Also wir würden uns freuen, wenn ihr 26.10., ich glaube 26., oder? Wisst ihr es noch? Ich muss mal schauen, was das war für ein Tag.
Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare.
Genau. Nee, lieber nicht, da muss ich jetzt kurz nachschauen. Warte mal.
25.10.
Ah ja, okay.
Der Freitag nämlich. Also ich bin da.
Me too.
Hashtag.
Hashtag, genau. Ich ebenfalls. Und wir freuen uns, wenn ihr auch kommen würdet. Also merkt euch das Datum und bucht schon mal den Zug oder das Mietauto oder ich weiß nicht, den Flieger. Aber jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nichts Falsches sagen. Ja, dann lasst uns am besten über Filme plaudern. Ich habe ja gesagt, Januar und Februar. Mal schauen. Ich habe ja ehrlich gesagt im Januar wenig gesehen. Es lief auch wenig Attraktives aus meiner Sicht. Aber vielleicht straft ihr mich ja Lügen und sagt, der Film war geil und der Film, da bin ich jetzt schon gespannt. Beginnen würde ich am 4. Januar 2024 ist die Sportkomödie Next Goal Wins gestartet von Taika Waititi und mit Michael Fassbender in der Hauptrolle. Also eigentlich das perfekte Match für mich. Ich habe es leider damals nicht geschafft. Ich habe aber auch eine Ausrede. Ich war krank. Ich war grippekrank. Schwer sogar. Männergrippe. Und deswegen da war der Film schon raus ziemlich schnell. Weil im Kino, Micha, war der nicht so erfolgreich. Zu Unrecht?
Ja, ich finde schon ein bisschen. Also ehrlich gesagt, ich habe ihn jetzt auch nicht direkt am 4. Januar geguckt oder so. Ich muss auch sagen, ich fand auch gerade Januar, ich habe die Filme nicht in eine chronologische Reihenfolge geguckt, die ich gesehen habe. Und ich habe wirklich mit sehr viel schlechten Filmen gestartet und war so ein bisschen desillusioniert, was das Kinojahr 2024 angeht. Und Next Goal Wins war so ein bisschen der Turnaround tatsächlich, als ich den gesehen habe. Das war so genau das, was ich so in diesem ganzen grauen Regen Scheißwetter brauchte irgendwie. Ich wusste auch gar nicht, dass der von Taika Waititi ist zum Beispiel. Das habe ich exakt dann rausgefunden, als die Credits am Anfang eingespielt wurden. Und dann habe ich mich direkt mehr drauf gefreut. Ist auf jeden Fall ein Film, den ich jedem empfehlen würde. Das ist jetzt kein Jojo Rabbit, was jetzt die Tiefe angeht. Es ist jetzt auch kein Tor, was die Action angeht. Oh, Tor, gutes Wortspiel. Aber da haben wir auch direkt den Twist. Tor ohne Haar ist es nämlich schon. krass, ja, den hätte ich mir vorher zurechtlegen müssen. Naja, es geht auf jeden Fall um die Fußballnationalmannschaft von Amerikanisch Samoa. Und zum Zeitpunkt der Story gilt Amerikanisch Samoa als die schlechteste Fußballmannschaft der Welt. Und die müssen sich gerade erholen davon, dass sie ins Guinness Buch der Rekorde gegangen sind, weil sie gegen Australien, glaube ich, war es, 33-0 verloren haben oder irgendwie sowas. Extrem hoch, zweistellig, war Weltrekord und schämen sich unglaublich deswegen. Aber die Kultur von denen wird so überstilisiert dargestellt, dass die einfach nur nette Menschen sind. Also denen ging das jetzt nicht unfassbar nah oder so. Aber der Typ von der amerikanisch-samoanischen Football Association, der hat halt trotzdem gesagt, wir brauchen jetzt mal einen neuen Trainer. Du bist einfach zu nett zum anderen. Und der spricht die, keine Ahnung, FIFA ist es nicht, aber irgendwas auf der Westseite der Erdkugel, amerikanische Fußball Association oder so. Die engagieren auf jeden Fall Michael Fassbender und der spielt einen niederländischen Trainer auf dem Tiefpunkt seiner Karriere, weil immer so ein bisschen aggressiv, zu zynisch und eben auch ohne sportlichen Erfolg. Und er verhandelt schlecht und landet im Endeffekt, also der einzige Job, den er eigentlich noch kriegt, ist eben Nationaltrainer von Amerikanisch Samoa zu werden. Ja, und das muss man sich dann so vorstellen, dass da eben ein vielleicht erfolgsloser, aber trotzdem hochprofessioneller Trainer mit einem leichten Alkoholproblem zu einem der bestgelauntesten Länder der Welt fährt und da eben versucht, aus dieser Mannschaft ja ein Team zu formen. Und das Ziel ist tatsächlich gar nicht, sich irgendwie zu qualifizieren oder so, sondern einfach nur endlich mal ein Tor zu schießen, denn die amerikanisch-samoanische Mannschaft hat noch nie ein Tor geschossen zu diesem Zeitpunkt. Und der wird natürlich komplett desillusioniert da kann wirklich kaum einer richtig kicken. Und das Ganze wird sehr liebevoll und sehr charmant dargestellt. Das ist so eigentlich typisch Taika Waititi. Im Prinzip, der Humor geht schon so Richtung Jojo Rabbit, aber eben ohne die Tiefe dahinter. Und ist vielleicht noch ganz interessant zu erwähnen, dass das Ganze auf einer wahren Begebenheit läuft. Also das hat's alles exakt so gegeben. Es gibt auch eine Buchvorlage, Next Goal Wins. Und deswegen heißt der Film auch Next Goal Wins. Eben, die sind einfach nur froh, wenn sie mal ein Tor schießen würden. Und dann spielen sie da, weiß ich nicht, ich glaube gegen Tonga, das ist der Erzfeind, und noch gegen ein paar andere. Und ja, Michael Fassbender fühlt sich halt immer wohler da. Und mehr möchte ich gar nicht verraten, weil es ist einfach nur ein charmanter Film. Ich finde noch ganz cool, dass eine, ich weiß nicht mehr, wie das auf amerikanisch-samoanisch heißt. Auf jeden Fall ist in dem Team auch eine transsexuelle Spielerin und das hat gar nichts mit der Vogue-Culture so zu tun, sondern die hat es damals tatsächlich gegeben und in amerikanisch-Samoa ist das auch nie ein Ding gewesen. Obwohl die alle höchstgläubig und strenggläubig waren, war das immer ein Ding. Die haben sogar eine Bezeichnung für die Leute, die sich sozusagen in Geschlechtsumwandlung befinden. So, das war ganz interessant und dann habe ich danach mal so ein bisschen recherchiert und tatsächlich gibt es diesen Spieler tatsächlich. Also er ist erst Frau gewesen und dann Mann. Nee, umgekehrt. Erst Mann, dann Frau, sorry. Und eben auch einer der großen Fußballlegenden des Landes, wenn man so will, wenn amerikanisch Samoa sowas überhaupt hat. Aber sollte man sich auf jeden Fall angucken. Es gibt ja bei Taika Waititi immer Leute, die gar nichts mit ihm anfangen können. Die werden dann auch mit dem Film nichts anfangen können. Ich finde ihn auf jeden Fall. Das ist so eine kleine, Feel-Good-Pille. Schon wieder so ein Wortspiel.
Okay, es klingt so ein bisschen nach Cool Runnings auf dem Footballfeld.
Ja, genau.
Ja, okay. Ja,
doch, das geht in die Richtung.
Ja. I'm in. Also, da bin ich dabei. Ja, eine Woche später ist dann ein Überraschungshit veröffentlicht worden. Jason Stathams neuester Film Beekeeper. Für mich schwer als Nicht-Englischsprecher. Allein der Titel und sein Name. Halleluja. Und der hat ja über 800.000 Zuschauer mittlerweile. Anscheinend habe ich es bereut, weil er so gut ankommt. Oder wie seht ihr das?
Naja. Also, es war im Prinzip zu dem Zeitpunkt, hatten wir vorhin auch schon mal im Vorgespräch ein bisschen drüber gequatscht, einer der wenigen Filme, die überhaupt liefen. Also da war ja so ein bisschen Durststrecke zu dem Zeitpunkt kinotechnisch. Und wenn man dann mal ins Kino gehen wollte, dann ist einem der so direkt ins Auge gesprungen, würde ich mal behaupten. Und so, ich sag mal, die Rahmenbedingungen an sich jetzt eigentlich auch gar nicht so schlecht. Von David Ayer, Regie geführt, ne? Hier ist Suicide Squad, Fury, also Herz aus Stahl, hier mit Brad Pitt und so, dieser Panzerfilm, Bright, das sind alles so Filme, die waren okay, ne? End of Watch auch noch damals, aber jetzt auch, ja, wobei End of Watch, gut, ist vielleicht auch noch was Persönliches bei mir, den fand ich aber ziemlich cool damals. Die waren alle voll okay, aber jetzt auch nicht so mega Besonderes meistens. Und ja, dieser Film, der ist wirklich viel mehr nichts Besonderes als überhaupt irgendwas anderes. Der ist wirklich typisches Jason Statham-Kino. Ich mag Jason Statham, deswegen finde ich es grundsätzlich gar nicht so verkehrt. aber also man kommt nie so richtig in so eine Story rein, wo man jetzt sagen würde, boah, da stehe ich jetzt voll hinter oder ich bin jetzt total investiert oder sowas. Eigentlich ist ja von Anfang bis Ende nur Jason Statham, wie er mehr oder weniger wütend Leute umbringt und ihm alles scheißegal ist. Logik ist auch scheißegal. Zwischendurch ist es ganz witzig, wie übertrieben das Ganze dann so dargestellt wird. Der Hauptcharakter, also gemimt durch Jason Statham, ist in so einem Programm, was nicht direkt der Regierung unterstellt ist. Man könnte sagen Spezialeinheiten, die immer dann, wenn irgendwas passiert, quasi selbstständig als einzelne Person tätig werden. Also diese sogenannten Beekeeper. Weil sie denken, dass halt jetzt gerade Gerechtigkeit Genüge getan werden muss. Und in dem Fall ist das so, dass eine ältere Dame, die ihn aufgenommen hat, dann über das Telefon ihres Geldes beraubt wird durch so einen Betrug. Und er sich dann als Ziel gesetzt hat, diese Leute auszuräuchern, so rein nach Imkermanier. Also im Prinzip jeden Einzelnen, der damit irgendwas zu tun hat, auf brutalste Art und Weise umzubringen. Und das macht er dann auch wirklich genauso, wie er das will. Egal, ob da jetzt 20 SWAT-Einheiten zu ihm kommen, der läuft einfach zu denen hin, durch die offene Eingangstür, haut jedem auf die Mappe, bringt da alle um und das zieht er dann den ganzen Film über durch. Also gerade so die Story, muss ich sagen, ist sehr, sehr merkwürdig umgesetzt. Ich habe mehrfach da gedacht, wie bescheuert ist das jetzt gerade, aber die Art und Weise, wie die Kills und wie dann das Ganze drumherum umgesetzt wurde, war schon wieder so übertrieben, dass es mich doch immer wieder zwischendurch halbwegs unterhalten hat. Aber es ist objektiv einfach kein guter Film, aber subjektiv hat er dann doch einige unterhaltsame Punkte.
Kann ich so unterschreiben. Eigentlich hast du schon alles gesagt. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, was mich extrem genervt hat, ist dieses Möchtegern-John-Wick-Geschichte. Also du hast ja schon gesagt, ne, diese Beekeeper sind ja so eine Art Organisation hinter einer Organisation. Und es wird dann die ganze Zeit kommen so Dialoge wie, oh mein Gott, er hat einen Beekeeper wütend gemacht. Der Beekeeper wird kommen und gegen Beekeeper brauchst du gar nicht kämpfen. Du bist eh schon tot und solche Sachen. Also das gibt's die ganze Zeit. Und genauso läuft das dann aber auch ab. Also er, ne, wie Tobi schon gesagt hat, er geht alleine in das Headquarter und bringt einfach alle um. Und selbst die Ermittler stoßen da an ihre Grenzen, weil dann auch von ganz oben immer so Meldungen kommen, ah, pass auf, das ist ein Beekeeper und so weiter. Und so richtig schlecht finde ich einfach, dass er halt wirklich Imker ist, während die anderen Beekeeper wirklich nur so Untergrund, so eigentlich so Schläferzellen sind, wenn du so willst. Und er einfach wirklich Imker ist. Das hat so gar keinen Grund eigentlich. Ach, keine Ahnung. Aber Tobi hat es ja
außer,
schon gesagt.
Außer, dass es halt ein witziges Wortspiel zwischendurch immer ist, wenn die von dem Beekeeper reden, weil, also sie wissen ja nicht, dass er Beekeeper in der Organisation ist, sondern sie wissen nur, dass er Beekeeper ist, weil er halt Imker ist. Deswegen sprechen die immer von dem Beekeeper und haha, ist witzig, weil er ist ja wirklich ein Beekeeper.
Aber ich muss halt wirklich sagen, so David Ayer oder wie man ihn auch ausspricht, ist auch wirklich einer von diesen Regisseuren, von denen ich eigentlich echt die Finger lasse, mit Ausnahme von eben End of Watch, wie du eben schon gesagt hattest. Also so Sabotage und Herz aus Stahl und sowas verzeihe ich dem halt nicht. Und der Drehbuchautor ist ja noch schlimmer, der da dran war. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Das hatte ich damals aber auch gelesen. Das ist halt so ein Typ gewesen, der hat einfach die Remakes von Point Break und Total Recall und so geschrieben.
Ah ja, also hier Kurt Wimmer. Übrigens auch Expendables 4.
Ja, frischer Goldener Himbeere-Gewinner. Also. Mhm, ja, okay.
Genau, also das sagt ja schon alles.
Ja, Equilibrium oder wie heißt der?
Den hat Equilibrium mit Christian Bale damals hat er auch, genau. Ultraviolet war ja damals auch wirklich sehr merkwürdig. Gesetz der Rache.
Bright, glaube ich, war auch sogar da.
Ja, ich weiß gar nicht, also das war auf jeden Fall von David Ayer auch, aber ich weiß gar nicht, ob Kurt Wimmer den auch geschrieben hat. Das habe ich jetzt gar nicht.
Ja, vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung, kann sein.
Aber Total Recall, Point Break, das sagt auch schon wieder alles aus. Ne? Also.
Ja, und jetzt demnächst macht er Kinder des Zorns, also.
Aber zu dem Film rockt wenigstens die Action, also kriegen die Schurken genug auf die Fresse. Ist das okay oder ist es zu wenig eigentlich oder zu wenig intensiv? Ah, oder?
Also es ist schon sehr intensiv, würde ich behaupten, korrigiere mich da, Micha. Aber irgendwie hat es mich dann doch in einer heutigen Zeit von John Wick und was es nicht sonst noch alles gibt. Also wir leben ja tatsächlich Gott sei Dank in einer Zeit, wo mit zum Beispiel AT-7-11 wirklich bei den meisten großen Filmen Leute am Werk sind, die ihr Handwerk echt verstehen. Also auch die hinter den John Wick-Filmen und dann auch etlichen, ich würde es fast schon sagen, Spin-Offs stecken, die jetzt nichts mit John Wick zu tun haben, aber eigentlich genau in die gleiche Kerbe schlagen, haben wir echt immer so dieses richtig krasse Hochglanz-Action-Kino, auch was die Fights angeht und sowas. Und der Film ist, der bietet keine schlechten Action-Sequenzen. Also die sind schon ganz gut choreografiert. Aber irgendwie wirken sie doch sehr, sehr unpassend und dann auch wirklich so ganz, ganz lose drumherum eine Story gesponnen, die dafür sorgt, dass er dann halt wieder an dem nächsten Ort ist, wo er dann wieder halt direkt, wenn er da ist, loslegen kann. Wie gesagt, es ist wirklich nicht schlecht, die Choreografien und alles, aber es wirkt doch derbe so aufgesetzt. Also kann das gar nicht so richtig beschreiben.
Ja, gehe ich aber mit. Ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, dass die Action so, wie gesagt, ne, wannabe John Wick ist, aber die Leute, die daran gearbeitet haben, offensichtlich nicht ganz so Bock hatten. Also Jason Statham kann nichts dafür. Der spielt da so ein bisschen gegen das Drehbuch an. Ist auch eigentlich nur durchgehend grimmig. Der hat also auch nicht wirklich eine Charakterentwicklung. Es gibt keinen Antagonisten, der ihm da wirklich entgegengestellt wird, der mal längere Zeit wirklich ihm ebenbürtig wäre oder so.
Im Gegenteil, der Antagonist, der gibt mir noch richtig auf den Sack da. Also eigentlich alle. Ne, die sind alle ungefähr genau das gleiche Kaliber, alle ungefähr die gleichen Charaktere. Und hier, wie heißt er nochmal, der Typ sie?
Jeremy Irons oder Josh Hutcherson.
Josh Hutcherson. Boah, der ist wirklich, selten ist mir jemand so sehr auf die Nerven gegangen in einem Film, dass man dem einfach die ganze Zeit wirklich nur Ohrfeigen nacheinander verteilen möchte.
Ja. Okay, das klingt schon mal hart. FSK 18, mega Erfolg. Ich hab's schon gesagt, also mega, aber fürs Budget 40 Millionen Budget, 65 Millionen in Amerika eingespielt, in Deutschland eben über 800.000 Zuschauer. Der zweite erfolgreichste Original-Statham-Film aller Zeiten. Also ein Riesenhit. Wird bestimmt zweiter Teil kommen, klar. MGM produziert, also Amazon ist da irgendwie mit drin. Und was mich ja reizt an dem Film, mich regen ja diese Enkeltricks auf und diese Telefonmafia. Und wenn er denen hier den Chaos macht, da gibt's schon mal einen Punkt bei mir als Gegner.
Das wäre ja auch eigentlich ein richtig guter Grund gewesen. Und ich sage jetzt mal, das Einzige, was mir richtig gut gefallen hat, ist wirklich diese arme alte Frau, wie die von denen verarscht wird. Wie skrupellos die der gegenüber sind. So, das fand ich eigentlich noch gut dargestellt, weil man wollte danach schon so, also man war jetzt nicht gegen Jason Statham, wenn er die da alle gemeuchelt hat. So, obwohl das keine krassen Soldaten oder Terroristen sind. Also man hat irgendwie trotzdem gedacht, ja genau, das ist eigentlich so genau das Böse der heutigen Zeit und wird mal Zeit, dass da einer aufräumt. Aber halt, dem wird halt, also rein aus filmtechnischen Gründen, werden einfach zu viele komische Entscheidungen getroffen.
Ja, plus das sind halt auch nicht die einzigen Bösewichte in Anführungsstrichen. Das wäre ja noch sehr nachvollziehbar und man könnte sich sehr gut damit identifizieren. Aber Jason Statham oder beziehungsweise das Drehbuch, was Jason Statham dazu zwingt, lässt einen sich nicht wirklich mit ihm als Charakter identifizieren, weil genau wie du sagst, Micha, er spricht vielleicht 10 Worte in dem ganzen Film. Ansonsten guckt er wirklich durchgängig grimmig, ist die ganze Zeit wirklich einfach nur richtig wütend. Er strahlt nichts anderes aus und dann geht er aber dahin. Also im Endeffekt ist es so, dass die Ermittler mehr oder weniger sagen, okay, der hat jetzt offen gesagt, ich werde jetzt dahin gehen und ich werde alles abfackeln und jeden töten, der in dem Gebäude drin ist und da arbeitet. Dann sagen die Ermittler und die Polizei, okay, wir stellen da jetzt 10 SWAT-Teams oder sowas hin und umstellen das Gebäude, damit er da nicht reingeht und irgendwelche Leute wahllos umbringt. Dann geht er dahin, bringt aber die SWAT-Einheiten wahllos um, geht dann da rein und bringt dann alle anderen auch um. Also ihm ist es halt scheißegal. Er will Ungerechtigkeit oder aufgrund von Ungerechtigkeit seiner Vermieterin, nenne ich es mal, zuteil wird, will er sie rächen, aber tötet einfach wahllos alle drumherum. Und irgendwie ist dann da so ein Punkt, wo ich mir denke, also hundertprozentig kann ich mich dann da auch nicht mehr so mit identifizieren. Also wie er jetzt seine Opfer auswählt und was so seine ganzen richtigen Beweggründe sind, er ist eigentlich eher wahnsinnig.
Okay, ja gut, ich werde ihn so oder so schauen als Action-Fan. Also der wird ja, ich glaube im April ist der raus, im Heimkino. Eine Woche später als Kontrastprogramm ist eine Rom-Com gestartet. Ich selbst habe sie nicht gesehen, aber meine Mädels, und da möchte ich sie mal zitieren. Lieber Papa. Also nein, da möchte ich sie mal zitieren.
Haben sie dir einen Brief geschrieben?
Ja, genau. TikTok, sie haben es mir getanzt, wie gut der Film ist. Also es ist...
Wir sind Gen Z.
Also auf jeden Fall waren sie sehr begeistert. Klar, sie sind die Zielgruppe an sich, aber sagen, es ist wirklich eine kurzweilige Rom-Com mit einem toll harmonierenden Hauptdarstellerpaar. Ich finde das ja grundsätzlich mit das Wichtigste bei einer romantischen Komödie und der Soundtrack wäre sehr, sehr gut. Nicht umsonst ist das eine oder andere Lied dann bei TikTok-Challenge hoch und runter gespielt worden und viel Witz. Also vor allem die zwei Darsteller eben, Sydney Sweeney und Glenn Powell, den ich nach Top Gun Maverick immer gesagt habe, Leute, der wird ein Superstar. Ja, ich weiß nicht so recht. Weil in meinem Umfeld, die ganzen Damen, die ich kenne, die haben alle gesagt, boah, der ist aber heiß, der Typ bei Top Gun Maverick. Und mit dem Film hat er es jetzt tatsächlich geschafft. Kurz zum Einspiel, $25 Millionen gekostet. Kleine Rom-Com von Sony produziert. Mittlerweile 212 Millionen in der Welt eingespielt. Und vor allem, der hat jede Woche mehr Zuschauer gezogen in fast jedem Land, wo er erfolgreich war. Also auch in Deutschland. In Deutschland ist er jetzt auch schon bei 1,6 Millionen Zuschauer. In Amerika fast 90 Millionen eingespielt. Also ein Riesenhit. Im Original heißt er Anyone But You. Der Film ist eine freie Neuadaption des William Shakespeare Theaterstücks Viel Lärm um Nichts. Habe ich jetzt nochmal so gelesen, um da nochmal ein bisschen Tiefe mit reinzubekommen in meiner Vorstellung. Also meine Mädels empfehlen ihn. Vielleicht möchte der ein oder andere den Film ja anschauen. Also Wo die Lüge hinfällt, seit 18. Januar im Kino in Deutschland und immer noch in den Top 10 aktuell, was ich so gesehen habe. Am selben Wochenende ist noch Pure Things gestartet von Giorgos Lanthimos. Und Micha, du, ihr beide, glaube ich sogar, habt ihn gesehen.
Ja, Tobi, schieß los. Ich lasse den Vortritt.
Also ich habe ihn tatsächlich mit meiner Schwester zusammen gesehen, die ihre Bachelorarbeit damals, Literatur-Bachelorarbeit, über sowas Ähnliches geschrieben hat, über so die Hintergründe des viktorianischen Kinos und den Feminismus in der Literatur und bla bla. Ohne das jetzt runterzuspielen, aber es war halt so sehr schwallig. Und ich dachte mir so, boah, wenn das jetzt genau in die gleiche Richtung geht, könnte das auf jeden Fall anstrengendes Kino sein für 2,5 Stunden. Aber die ganze Prämisse und die Trailer, die haben mich dann doch irgendwie überzeugt und ich dachte mir, boah, sehr interessantes Setbild. Es ging so ein bisschen in so eine, ja, fast schon Tim Burton-Richtung von dem Expressiven her, was man da so drin gesehen hat. Und als ich dann drin war, war ich echt für 2,5 Stunden total gebannt von dem Ganzen. Also sowohl von den Schauspielern als auch von der Entscheidung, von dem Produktdesign, von den Sets, von der Idee, wie die Charaktere umgesetzt sind. Es ist wirklich unglaublich, total verrückt, wahnsinnig. Jeder einzelne Charakter hat was anderes zu bieten. Emma Stone spielt unglaublich gut, wurde ja dann auch dafür ausgezeichnet mit einem Oscar und meiner Meinung nach auch zu Recht. Also nachdem ich den Film gesehen habe, da habe ich schon zu meiner Schwester gesagt, boah, also dafür wird die sicherlich den Oscar bekommen, ne? Also zumindest mal nominiert sein, aber ich glaube auch bekommen. Die spielt im Prinzip ein kleines Baby im Körper einer erwachsenen Frau und ach, es ist wirklich, also der hat mich wirklich gebannt, anders kann ich das gar nicht sagen, ne? Das hat sich nicht angefühlt wie 2,5 Stunden und an jeder Ecke passiert immer irgendwas Neues. Es ist so ein bisschen zwischendurch und zwar wortwörtlich, als würde man so einem Unfall zuschauen. Aber nicht im Sinne von, der Film ist ein Unfall, sondern alles, was da drin passiert, ist halt so bizarr. Und ja, alleine auch Michael, hilf mir mal kurz, der Ziehvater von ihr.
Willem Dafoe.
Genau, Willem Dafoe. Also der ist ja sowieso schon, wenn man ihn jetzt nicht in irgendeiner Weise kosmetisch verändern würde, ein sehr bizarrer Anblick in den meisten Filmen. Und das meine ich auch nicht negativ. Ich finde den super, den Typen. Aber gerade jetzt auch innerhalb dieses Films, da haben die nochmal aus ihm wirklich, also er wird da auch Monster genannt in vielen Bereichen. Aber obwohl er extrem viele sehr merkwürdige Entscheidungen trifft, ist es doch nachvollziehbar, wie er denkt. Und es zeigt wirklich anhand dieser einen Figur so die feministische Entwicklung der Frau, gerade auch ne in dieser Literaturperiode und sowas. Und so wie sie halt wächst als Charakter, also Emma Stones Charakter, sieht man eben auch, wie sie steht für die ganze Generation von Frauen da, mit was sie zu kämpfen haben und sowas. Da sind sehr viele interessante Charaktere, auf die sie trifft. Also ich muss sagen, man hört es schon, ich schwärme ein bisschen von dem Film. Ich fand den wirklich unglaublich geil. Sicher nicht für jeden was und sicher muss man auch so ein bisschen in der Stimmung sein. Aber es ist so ein bisschen Frankenstein auf Crack.
Ja, gehe ich mit. Frankenstein auf Crack ist auf jeden Fall eine gute Bezeichnung dafür.
4 Oscars hat er sogar gewonnen, ne?
Ja, ich gehe mit. Also, ne? Kostüme, Setting, Maske, obviously. Und halt Emma Stone.
Ja, also berechtigt, Micha. Siehst du ihn ähnlich gut wie Tobi, der sich ja im Vorfeld erst fast aufhängen wollte im
Kino? Ja, ist tatsächlich.
Sagen wir, ich war skeptisch.
Also wenn man jetzt in meine Letterboxd-Liste gucken würde, wäre das jetzt mein zweitliebster Film des Jahres bislang. Das liegt aber auch genau aus den Gründen, die Tobi gerade genannt hat, vor allen Dingen an den ganzen Eindrücken, also was man da alles so mitnimmt. Diese ganze Welt, da taucht man wirklich extrem schnell drin ein, muss ich sagen. Das ist sehr bizarr erzählt. Ich würde sagen, das ist so eine Mischung aus Wes Anderson und, wen hast du eben genannt hier, Tim Burton. Das so ungefähr stimmt. Muss man sich das vorstellen, dieses Overacting. Und ja, haben wir ja gerade schon genannt. Also ich glaube, der verdient jede seiner Kategorien, in der er da auch für die Oscars nominiert war. Emma Stone ist wirklich, habe ich auch auf Twitter mehrmals schon geschrieben, jetzt für mich eine lebende Ikone geworden, weil die wirklich nicht nachlässt. Das ist einfach, die spielt da alle an die Wand. Das ist unfassbar. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch so meine Probleme mit dem Film, was jetzt zum Beispiel die Message angeht oder so. Ich will jetzt nicht sagen, ich schlag da so in. Der Film hat ja auch Kritik bekommen. Das muss man ja auch mal sagen. Auch wieder natürlich aus bestimmten Lagern. Aber diese sexuelle Emanzipation von ihr, die erfährt sie vor allen Dingen in einem Bordell. Und das ist natürlich, also ein bisschen, naja, ob du wirklich zur Frau wirst, wenn du im Bordell von deiner Zuhälterin da gefördert wirst, weiß ich jetzt nicht. Und ganz weg davon muss man vor allen Dingen mal erwähnen, in dem Film wird sehr viel gevögelt.
Und auch gefögelt. Sehr explizit das Ganze
sehr gezeigt. Sehr explizit. Deswegen
eigentlich durchgängig.
Mir, ja, genau, durchgängig. Und eine Kollegin von mir hat ihn deswegen auch Porn Things genannt. Aber das meint sie gar nicht abfällig, sondern einfach, weil wirklich einfach sehr viel gevögelt
das
wird.
Das ist aber auch sehr treffend, ja.
Ja, man muss aber dazu sagen, Fantasy hin oder her, das Aging und so, da gehe ich nicht mit. Das ist ein Fantasy-Film, das ist mir egal. Ich finde einfach krass, wie Emma Stone dieses Kind im weiblichen Körper spielt. Aber sie spielt ja nicht nur ein Kind im weiblichen Körper, das ist eine Leiche. Also die Frau ist vorher gestorben und ihr wurde ihr eigener, das Hirn ihres eigenen Kindes im Bauch wurde in den Kopf gesetzt und anschließend vögeln Männer mit der. Also das ist sowohl auf nekrophiler Ebene als auch auf pädophiler Ebene auf jeden Fall mal ein Wagnis, was sich nicht jeder Drehbuchautor trauen würde, sag ich jetzt mal. Wenn man sich das mal so vor Augen hält, vögeln die halt ein Kind. Schwierig. Ich finde es schwierig, aber wie gesagt, ich gehe jetzt nicht mit und sage, man soll den Film nicht gucken, denn der ist auf jeden Fall auf der Leinwand. Man sollte den eigentlich auch im Kino gucken. Auf jeden Fall ein Erlebnis. Emma Stone über allem erhaben und auch der Score tatsächlich. Also da passt wirklich alles zusammen. Es ist echt so ein kleines, finsteres Märchen auf Crack, wie du eben schon gesagt hast. Und Willem Dafoe hätte meiner Meinung nach sogar auch nominiert werden müssen.
Ja, auf jeden Fall. Und übrigens auch noch zu erwähnen, Mark Ruffalo. Also wirklich
alle geil, alle
unglaublich
geil.
Witzig auch durchgängig in jeder Szene, wo er drin ist. Einfach wie er das Ganze spielt als so ein kleines männliches Würstchen, was sich selbst für den Allergeilsten hält. Und zu dem Zeitpunkt, als er sie kennenlernt, da denkt sie das eben auch noch so ein bisschen. Und je mehr sie halt wächst als Charakter, desto mehr merkt man, wie scheiße er eigentlich ist und ihr immer nur so einen vormacht. Und hinterher ist er wirklich einfach nur noch jemand, der da beleidigt sitzt und die ganze Zeit sagt, so, oh, die war gemein zu mir, so ungefähr. Aber unglaublich gut gespielt. Also, das ist wirklich auch sehr, sehr witzig, muss man sagen, zwischendurch. Wo ich einfach laut gelacht habe im Kino, wie bizarr das war. Zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was der Grund war, aber auf jeden Fall wurde Willem Dafoes Charakter irgendwas herausoperiert von seinem Vater, der auch so ein Frankenstein-Chirurg war. Und deswegen hat er irgendwie, ich glaube, keine Magensäure mehr und muss die irgendwie künstlich zugeführt bekommen. Und rülpst dann immer extrem große so Seifenblasen aus dem Essen durch dieses Mittel, was er da bekommt. Und das wird alles so komisch dargestellt. Ach genau, dann muss man auch noch sagen, so finde ich erwähnenswert kameratechnisch. Da ist ja wirklich, also die erste halbe Stunde mindestens ist komplett in Schwarz-Weiß. Und so, wo sie dann eben auch so als Charakter wächst und so ein bisschen merkt, okay, hier ist noch ein bisschen was anderes in der Welt, was sie für mich bereithält und so, wird das Ganze dann auch farbig, aber auch teilweise mit so einer Fischaugenoptik und mit so einem Objektiv gearbeitet, so aus der Ego-Perspektive. Also extrem viele sehr mutige und sehr experimentelle Entscheidungen, was alle Belange dieses Films angeht. Auch so das Setting an sich und sowas. Also da trifft auf jeden Fall auch schon Wes Anderson so, wie das auch alles zusammenspielt, diese Ästhetik und dieser Style, das Ganze ganz gut. Aber alles passt irgendwie auch. Also man muss sich da so ein bisschen drauf einlassen, aber wenn, dann kriegt man wirklich was geboten, was man so als Gesamtwerk nicht alle Tage als Filmkunst und als Filmwerk so bekommt. Generell auch schon lange nicht mehr bekommen hat, glaube ich.
Okay, wundert mich echt im Brüden Amerika, dass der dann 4 Oscars bekommen hat, wenn da so viel Sex vorkommt. Ab wie viel Jahre ist der? Ab 12? Nee, ab 16.
Nein, das kann gar nicht sein. Also ab 12 ist er ganz sicher nicht. Ich glaube, in Deutschland war der sogar ab 18. Kann das sein? Ich meine schon. Also es ist wirklich, Emma Stone ist unübertrieben die Hälfte des Films komplett nackt und am Vögeln.
Ja gut, da hat sie den Oscar einfach verdient. Ja, da kann ich nichts mehr sagen, ohne den Film gesehen zu haben. Nein, passt.
Sie macht es auch gut.
Ja, Method Acting, ja. Sie hat sich vorbereitet. Ich sage jetzt nichts, jetzt höre ich auf. Denn lass uns eine Woche springen. 25. Januar. Oh, die haben wir beide nicht gesehen. Gut, Mean Girls war jetzt, glaube ich, nicht unser Thema. Der Girls Club. Der Film basiert ja auf dem gleichnamigen Musical von 2017. Das wiederum auf der Filmkomödie Girls Club Vorsicht Bissig von 2004 basiert. Ja, also wir haben es nicht gesehen, verzeiht uns. Dafür aber wollte ich jetzt fast sagen, die Holdovers, aber haben wir die haben wir auch nicht gesehen, ne Jungs?
Leider nein. aber ist auf meiner Liste. Ich will ihn unbedingt sehen, vor allen Dingen, wie Nicolas Cage bei der Oscarverleihung über ihn gesprochen hat. Ich muss den jetzt einfach gucken.
Genau, meine Meinung dazu.
Ja, sehe ich auch so. Also muss ich unbedingt sehen. Habt ihr sonst noch was im Januar gesehen im Streaming, was interessant ist?
Ja, 60 Minutes. Ne? Hattest du den gesehen auch, Flo?
Ja, habe ich auch gesehen, ja, klar. Also mir hat er überraschend gut gefallen. Ich habe ja schon nicht mehr dran geglaubt, dass wir Deutschen dann so einen Kampfsport-Actionfilm, so einen kleineren, so einen dreckigen hinbekommen. Und mit dem Film habe ich den bekommen, von Netflix produziert und auch dort erschienen. Und der macht schon Spaß. Also top choreografiert, top physisch dargestellt von den Schauspielern. Also die geben da alles. Und ja, ist so eine Mischung aus Lola Rent und Undisputed oder so, oder?
Ja, das kommt schon hin. Also von der Prämisse her, Lola Rent, das würde ich fast schon sagen, dass man behaupten kann, der hat sich daran orientiert so ein bisschen. Das tut dem Film aber auch gut. Also der hat wenig Längen. Der ist jetzt auch nicht lang, muss man auch sagen. Also das ist in der heutigen Zeit ja fast schon die Ausnahme, wenn ein Film nur so anderthalb Stunden lang ist. Aber ich muss sagen, der ist wirklich unterhaltsam. Und abgesehen davon, dass sowas ja auch aus Deutschland nicht so häufig kommt. Man könnte da vielleicht jetzt noch anerkennenswerterweise Plan B, Scheiß auf Plan A von unseren Freunden von Real Deal Action, also Char, der ja auch zum Beispiel schon mit hier im Podcast mit dabei war, nennen. Und tatsächlich auch der Bösewicht aus diesem Film jetzt, 60 Minutes, Benko, gespielt von Aristo Lewis, auch ein krasser Kampfsportler, den ich auch persönlich kenne und gegen den ich auch schon mal kämpfen musste. Also wirklich, so ein kleines Boxing-Match. Der hat mir wirklich sowas von auf die Mappe gegeben. Also er hat natürlich nicht ernst gemacht, der hätte mich umgebracht mit einem Schlag. Aber total toller Typ, der auch eine sehr krasse Präsenz hat, finde ich, vor der Kamera. Ist in Plan B auch mit dabei, auch als einer der Hauptbösewichter am Ende, weil er einfach krass aussieht, wenn er das Ganze macht. Und vor allen Dingen auch Emilio Sacraia, also den Hauptdarsteller hier, oder der hier den Hauptdarsteller spielt, der macht seine Sache da drin richtig gut. Also ich finde, der hat sich sowieso in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt als Schauspieler. Der war noch in Four Blocks, tatsächlich so ein kleiner Junge, und hat dann später, also der hatte, weiß nicht, hier in Bibi und Tina und irgendwie solchen Filmen mitgespielt, hat dann noch vor 2 Jahren in Rheingold mitgespielt. Und ja, jetzt auf einmal, nochmal 2 Jahre später, ist der ein unglaublich krass aussehender, durchtrainierter Kämpfer, der auch wirklich richtig krasse Kampfszenen in diesem Film durchhält. Er spielt da so einen MMA-Kämpfer. Und ja, der Film ist jetzt an sich natürlich nichts Besonderes, was so alle Rahmenbedingungen angeht, aber bietet echt richtig, richtig solide Action, coole Choreografien und auch so im Nebencast, zum Beispiel Marie Morum muss man nochmal nennen. Das ist auch eine Stuntfrau aus Deutschland, die beispielsweise auch bei den Marvel-Filmen mitgespielt hat. Bietet der wirklich sehr, sehr coole Nebendarsteller, die alle so auch auf ihre Spielzeit kommen dann in einigen Fights. Also mich hat der gerade, weil ich auch Fan des Genres natürlich bin und dann auch noch ein paar Leute vielleicht so hier und da wiedererkannt habe, mir hat der echt gut gefallen. Kann man sich zwischendurch gut geben, ne?
Ja, finde ich auch. Und der ist auch recht roh gehalten, ja, spielt auch auf der Straße direkt, die Kamera folgt ihm immer sehr geradlinig, temporeich. Ja, die Story ist völlig dämlich, ja, muss man ehrlich sagen. Der Grund, warum er diesen Kampf abbricht, ja, er sollte ja eigentlich einen Kampf machen, er bricht den ab, weil er zu seiner Tochter muss. Zum einen hat die Geburtstag und zum anderen ist seine Ex-Frau genervt, weil er mal wieder unzuverlässig ist und sagt, ja, morgen gehe ich zum Anwalt, wenn du nicht in 60 Minuten hier bist, gehe ich morgen zum Anwalt. Denk mir, oh ja, okay. Und dann läuft er halt los, lässt alles sausen für sein Kind. Das kann ich wiederum nachvollziehen und klatscht halb Berlin weg, ja, auf dem Weg dahin. Der klatscht auch Leute, die nicht geklatscht werden wollen. Also da liefert er super. Also der Sacraia, echt richtig beeindruckend auch. Also ich war auch überrascht. Ich kenne ihn noch von Bibi und Tina, was ich mit meinen Mädels anschauen musste und habe mich echt gewundert, was aus dem geworden ist. Also so Reiten kann doch zu was führen, ja.
Okay. Brauch mal Emma Stone.
Kann man so stehen lassen, ja.
Okay, lass mal den stehen und wechseln zum Februar. Am 1.2. ist ein Film erschienen, den ich auf der Watchliste hatte und auf den ich mich gefreut habe. Und dann habe ich die Meinung von euch beiden gehört und habe mich beeinflussen lassen. Ihr seid eigentlich schuld, dass ich Matthew Vaughns Argyle nicht im Kino geschaut habe. Also nicht hier allein. Also generell, der Tenor ist sehr, sehr durchwachsen. Ja, war kein Fehler, oder? Ich schaue ihn dann auf Apple TV.
Ja, wenn du ihn überhaupt schauen willst, ne? Also ich weiß gar nicht, mit welchem Wortspiel ich zuerst anfangen soll. Ich fand A geil, auf jeden Fall nicht mal B oder C geil. Und ich bin ein Riesen... Pass auf, wird noch
der
besser.
Der war schon gut.
Ich muss den vorlegen, Moment, pass auf. Der Regisseur heißt ja Matthew Vaughn und ich finde den mega, also eigentlich bin ich ein riesen Fan von dem. Der hat ja unter anderem X-Men Erste Entscheidung gemacht, Kick-Ass, die ganzen Kingsman-Filme. Also ich bin wirklich, der holt mich richtig ab mit seinen Filmen normalerweise. Aber in dem Film muss ich die Leute wirklich warnen.
Oh Gott. Hey, hast du heute einen Clown verschluckt, oder?
ja, heute ist schlimm. Also was soll ich sagen? Ey, ich habe mich wirklich richtig auf den Film gefreut, bis ich das erste Mal den Trailer gesehen habe. Da habe ich schon gedacht, oh nein, weil es war alles so unfassbar bunt. Viel zu viel Katze im Trailer. Mit Katzenhumor kriegst du mich ja gar nicht. Also wirklich zu keiner Sekunde finde ich eine scheiß Katze witzig. Und ich habe halt vorher so gedacht, boah ey, der hat einfach Sam Rockwell, der hat Bryan Cranston, der hat Richard E. Grant, Henry Cavill, meinetwegen auch noch, und Bruce Dallas Howard und vor allen Dingen Dua Lipa, also wenn einer an Ana de Armas gerade rankommt. Also da war auf jeden Fall viel Potenzial und was soll ich sagen, die Hälfte von denen sieht man ja auch nach 10 Minuten schon nicht mehr, damit geht's ja schon los. Also
oder
das ist
generell
sowieso,
nur 30 Sekunden.
Ja, genau, also damit geht's ja schon los, da wurde schon großes Versprechen in einem sexy gelben Disco-Kleid nicht eingehalten.
Das war Betrug, sag's wie
ja,
es ist.
Also, ja, also wirklich, ich will jetzt nicht sagen, wie heißen die von Taylor Swift? Swifties? Da bin ich ein Lippi und das fand ich nicht witzig. Ich wollte die öfter da sehen. Ja, keine Ahnung, der Film ist auch einfach nicht gut geschrieben und die ganze Story, ich weiß gar nicht, ob der Film es wirklich wert ist, dass man die nochmal erzählt. Es geht halt darum, dass eine Autorin, vermeintlich eine Agenten-Story-Autorin, so eine kleine Krise hat und an ihrem nächsten Werk so ein bisschen verzweifelt und mehr oder weniger dann feststellen muss, dass das, woran sie gerade sitzt, auf einmal ja Wirklichkeit wird. Also die begegnet dann ihren Figuren und ist auf einmal wirklich in so einem Action-Plot drin. Ich meine, dass Argyle, genau wie Kick-Ass und Kingsman auch eine Comic-Vorlage hat. Das weiß ich jetzt nicht zu 100%, aber gemessen an Matthew Vaughn und dem ganzen Effekt-Spektakel da, würde ich mal sagen, wahrscheinlich ist das einfach so sein Ding. Und die Story selber, muss ich aber sagen, hat es auch schon 100 Mal in irgendwelchen anderen abgeänderten Formen gegeben. Hier und da vielleicht so kleine nette Twists, aber wenn mich selbst Sam Rockwell nicht mehr abholt, dann wird es schon schwierig. Also die Dialoge sind wirklich unfassbar cringe. Und ich weiß wirklich nicht, wie derselbe Mann, der mich mit Kick-Ass und Kingsman so begeistern konnte, diesen Film verbrechen konnte. Also ich will gar nicht ins Detail gehen, das klingt jetzt alles voll nach oberflächlicher Kritik, aber ich bin wirklich sauer auf den Film. Ich war richtig wütend, als ich den geguckt habe. Und das habe ich ja am Anfang gesagt. Am Anfang des Jahres hatte ich so 2, 3 Unfälle. Und das war halt der allererste Film des Jahres, den ich gucken wollte. Weil ich dachte so, ja komm. Also mir gefiel ja selbst The Kingsman noch, der schon nur noch so bei 50% der Leute ankam. Nee, also Argyle, wirklich ein Totalausfall. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Vielleicht gab es da irgendwie auch wegen dem Autorenstreik Probleme. Oder da müsste man sich eigentlich mal einlesen. Weil wenn der Film keine Probleme gehabt hat im Dreh, dann weiß ich auch nicht, was da passiert ist. Also mehr kann ich gar nicht sagen dazu. Bin schockiert.
Ja, also tatsächlich sehe ich das fast genauso. Der hat mich unglaublich enttäuscht. Der hat mich fast schon wütend gemacht. Ich habe lange nicht mehr und würde auch von mir behaupten, dass ich jemand bin, selbst wenn ich Filme nicht so gut finde im Kino, dann kann ich den immer noch irgendwas abgewinnen. Oder denk mir so, ja, naja, aber dafür weiß ich nicht, war die Action gut? Oder der Film wollte halt was aussagen und die Message kam irgendwie noch gut drüber, auch wenn es scheiße umgesetzt war oder so. Aber bei diesem Film gab es mindestens so 4, 5 Situationen, und der ist auch lang, der Film, muss man sagen. Also der geht auch über 2,5 Stunden, glaube ich. Da gab es so wirklich so 4, 5 Situationen, wo ich drin saß und wirklich auf die Uhr geguckt habe, mit dem Hintergrund so, boah, wann ist das endlich vorbei? Und nicht mit, ah, wie lange geht's noch, sondern wirklich, wann ist das endlich vorbei? Da sind so viele Cringe-Szenen drin und ja, der Film spielt auch so ein bisschen damit, dass er irgendwie cringe sein will und auch so unangenehme Szenen, so Situationskomik hervorrufen möchte, aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt bei vielen Szenen, dass ich da Matthew Vaughn, und ich bin eigentlich genau wie du, Micha, Fan von einigen seiner Filme und auch von der Ästhetik der Filme, aber dass ich mir so vorgestellt habe, wie der da sitzt und sich gedacht hat, was wäre jetzt wirklich das Unangenehmste, was wir aus dieser Szene rausholen können? Also wirklich der schlechteste Witz, den wir jetzt hier irgendwie bringen können. Dann hat er das umgesetzt, nochmal eine Arbeitsgruppe gebildet, um zu schauen, was können wir da noch mit reinmachen, damit es noch beschissener wird. Und dann, wo man eigentlich sagen würde, 30 Sekunden von diesem Witz würden ausreichen, zieht er diese Szene auch noch so auf 5 bis 10 Minuten jeweils. Sodass du wirklich nach 30 Sekunden schon denkst, ja, ich habe es jetzt verstanden. Und dann geht das aber einfach nicht vorbei. Es hört nicht auf. Also gutes Beispiel hier, Micha, du weißt, oder die anderen, die es auch gesehen haben, diese komische Schlittschuh im Öl-Szene oder auch diese Szene, wo die da mit diesen komischen, mit diesen Rauchbomben da ihren komischen Tanz machen, oder also da sind so viele Szenen, die so in die Richtung gehen, und ich muss auch sagen, also das ist jetzt überhaupt nichts gegen Bryce Dallas Howard, weil die mag ich eigentlich ganz gerne, also die finde ich sympathisch, aber ich nehme einfach eine Mit-40erin mit, ich sag mal, was ist die Entsprechung von einem Dad-Butt, einem Mom-Butt?
Sie geht halt nicht ins Fitnessstudio.
Ja, so könnte man es vielleicht sagen. Die hat ja auch eine Vergangenheit. Ich will da jetzt auch gar nichts großartig drüber sagen. Ich finde es auch nicht schlimm. Die hat ja auch eine Vergangenheit mit hier Gewichtsproblemen und sowas gehabt und so sehr krasse Schwankungen und sowas. Das weiß man auch, wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt. Aber ich nehme einfach die Rolle, die hinterher, das wäre jetzt auch ein Spoiler. Ich weiß nicht, ob wir das spoilern wollen, aber wie gesagt, damit macht man jetzt nicht großartig was kaputt. Zumindest hat sie auch so ein Spionage-Background und fängt dann an, irgendwelche anderen Spione da quasi zu bekämpfen und sowas. Aber das wirkt einfach überhaupt nicht. Also man nimmt ihr null ab, dass sie sich in irgendeiner Weise halbwegs flexibel, schnell bewegen kann. Und die Szenen sind teilweise auch scheinbar von ihr selber gedreht. Nicht alles, weil das, was dann wieder offensichtlich von der Stuntfrau gedreht ist, ist dann wieder so übertrieben mit, sie springt über irgendjemanden drüber mit 3 Saltos, gibt dann irgendwie einen Spagatkick in 2 Gesichter und keine Ahnung was. Und dazwischen schafft die es nicht mal halt normal zu laufen, ohne dass es so aussieht, als wäre sie die letzten 3 Jahre halt nicht im Fitnessstudio gewesen, genau wie du es gesagt hast. Das passt auch so wenig zusammen irgendwie, das Ganze. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Übrigens, ganz interessant auch vor dem Hintergrund, es gab in dem Fall eben keine Vorlage. Also könnte man ja denken, weil das alles auch in so einem Stil gedreht ist, als würde es da so eine Comic-Vorlage geben. Also auch die ganzen Credits und auch das Opening und sowas. Aber es gab einen Roman, auf dem das Ganze basierte. Und zwar der gleichnamige Spionage-Roman Argyle, geschrieben von Ellie Conway. Ellie Conway ist auch die Autorin aus dem Film, die auch da das Buch Argyle schreibt. Und tatsächlich wurde sich die ganze Zeit irgendwie, wurden sich Gedanken gemacht, wer jetzt dieses Buch geschrieben haben könnte, weil ja eben auch die, ne, das ist ja im Prinzip die gleiche Autorin, die auch in dem Film dann vorkommt und sowas. Und teilweise, wo du es vorhin schon gesagt hattest mit Taylor Swift, da gab es dann auch irgendwie so ganz viele Gerüchte und Spekulationen, dass Taylor Swift das Ganze vielleicht geschrieben haben könnte und Ellie Conway halt ihr
Pseudonym.
Genau, Pseudonym ist, danke. Hinterher hat sich aber rausgestellt, das waren einfach Terry Hayes und Tammy Cohen, die das Ganze im Auftrag von Vaughn geschrieben haben. Also der wurde quasi rausgebracht, so als Gag im Prinzip oder als Marketing-Stunt, wurde aber im Prinzip komplett alles ausgedacht von denen, beziehungsweise von Matthew Vaughn. Und es gibt keine wirkliche Vorlage, außer die schon selber für den Film jetzt geschrieben worden ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass er sich diesmal halt was anderem bedient hat und sich selber was ausgedacht hat. Ich weiß es nicht. Und dann auch noch Henry Cavill. Ich muss ja sagen, ich bin sehr großer Henry Cavill Fan. Ungefähr so wie du Dua Lipa Fan bist, scheinbar. Ich liebe den wirklich in allem. Der ist der perfekte Mann. Müsste ich mir einen aussuchen, den ich jetzt morgen heirate. Ey Henry, melde dich.
Auch mit der Frisur, ja.
Ja, die Frisur ist wirklich ein Verbrechen an der Menschheit. Muss man sagen. Das hat mich schon im Trailer gestört. Aber da dachte ich noch, ja, irgendwie witzig. Aber auch hier wieder, Henry Cavill kommt insgesamt in dem Film vielleicht 5 bis 10 Minuten vor. Wenn man jetzt zusammenrechnet, einfach nur die Sekunden, die er in dem Film vorkommt, dann kommt man wahrscheinlich noch nicht mal auf 5 Minuten. Da wurde einfach sehr viel im Vorfeld, ja, also der Film enttäuscht einfach, weil man ganz andere Erwartungen hatte, aber auch der Film und das Marketing andere Erwartungen erzeugen wollte. Sonst würde ich ja sagen, man ist selber schuld, dass man mit solchen Erwartungen da reingeht, aber der Film macht das halt absichtlich und hat das absichtlich gemacht im Vorfeld und das macht es wahrscheinlich irgendwie noch schlimmer. Sonst würde man einfach sagen, ja, war halt kein so toller Film, aber unter den Voraussetzungen denke ich mir einfach nur, der Film war richtig scheiße und dazu kommt auch noch, dass er einen verarschen will, durchgängig. Mhm. Und das finde ich dann, wie du es gerade gesagt hast, finde ich auch nicht mehr so witzig. Also der war wirklich einfach schlecht.
Okay, gut, dann, ja, ich tue gerade nebenbei meinen Apple-Account kündigen. Nein, da gibt es ja noch viele andere gute Serien, die man schauen kann. Eine Woche später, am 8. Februar 24, ist dann der erste große Horrorfilm des Jahres erschienen. Blumhouse hat wieder was verbrochen, nämlich Night Swim. Tobi, ich glaube, den hast auch du gesehen als einziger von uns. Und ja, schwimmst du jetzt nachts noch, oder?
Ich muss ja sagen, tatsächlich grundsätzlich ein Thema. Also ich bin ja jetzt nicht so der Horrorfilm-Fan, ja, steinigt mich. Aber so grundsätzlich nehme ich dann doch den ein oder anderen Horrorfilm mit. So wie Smile, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Muss sagen, diesmal waren nicht so asoziale Kiddies mit im Kino, die das ganze Erlebnis da kaputt gemacht hätten. Aber ja, wie gesagt, ich bin einfach nicht so der Mega-Horrorfilm-Fan an sich. Allerdings, wenn ich mir einen Horror aussuchen müsste, dann wäre es wahrscheinlich irgendwas mit Wasser. Mit Wasser im Dunkeln oder irgendwas in die Richtung. Das ist schon was mich packen würde. Und ich muss sagen, ich fand den Film okay. Also der bietet durchgängig eigentlich ein solides Erlebnis. Das ist auch halbwegs gut umgesetzt. Auch die Schauspieler machen sich echt nicht schlecht. Ach, jetzt ist mir entfallen, wie der Hauptdarsteller heißt. Der hat auch in der Falcon und Winter Soldier Marvel-Serie auf Disney Plus hat er da den quasi bösen Captain America gespielt.
Wade Russell.
Ah ja, genau. Den finde ich auch echt gut eigentlich in der Rolle. Also ich finde, der sieht sowieso schon irgendwie sehr bösartig aus. Dem konnte ich fast die gutartige Rolle nicht so abkaufen. Aber es ist durchgängig sehr solide, nicht so krass Besonderes. Der kommt auch ohne jetzt krasse Effekte oder sowas aus, muss man sagen. Das ist aber auch vollkommen okay. Und hat so ein paar Szenen da drin, die mich echt schon so gepackt haben. Jetzt gar nicht so aus dem Horror heraus, sondern einfach so in Anführungsstrichen realistische Szenen, wo dann halt ein, zwei Mal jemand, ja, das ist jetzt auch nicht so großartig ein Spoiler, weil es geht ja halt um so einen Pool, um so einen, man könnte sagen, verfluchten Pool und wo dann ein, zwei Szenen dabei sind, wo ja Personen da ertrinken, beinahe ertrinken, wie auch immer.
Pool Things?
Ja, genau. In dem Fall dann Pool Things.
Den gebe ich dir.
Ja, doch. Der war gut. Muss ich sagen. Props. Und da, das ist schon was, wo man selber schon so die Luft anhält ein bisschen. Wenn man sich jetzt denkt, oh scheiße, komm da raus, komm da raus, komm da raus. Ne? Auch so ein, zwei Schreckmomente. Ich war mit zwei Mädels drin, die auch ganz gut schreckhaft waren. Und daran kann ich dann immer so ein bisschen messen, weil ich muss sagen, ich bin halt einfach nicht so schreckhaft. Also auch was so diese Jumpscares angeht. Vielleicht finde ich deswegen Horrorfilme auch meistens nicht ganz so spannend. Und achte dann irgendwie viel mehr so auf die Machart und sowas, hab dann einfach mehr Zeit dafür. Aber an diesem Maßstab gemessen, wie die beiden da sehr häufig neben mir sehr laut aufgeschrien haben, schien das auch von dem Standpunkt her gar nicht so schlecht zu sein. Also ja, ich würde dem guten Durchschnittswert irgendwie zumessen. Kann man danach aber auch getrost wieder vergessen. Kann man sich aber mal geben, wenn man mal irgendwie so einen halbwegs soliden Horrorfilm irgendwie an einem Abend mit dem einen oder anderen zusammen gucken möchte.
Ja, wir sagen ja mal 99-Cent-Aktion. Das ist genauso ein Film.
Ja, genau. Man macht nichts falsch damit, aber ansonsten hat man auch nichts damit verpasst, wenn man ihn nicht geguckt hat.
Bleibt nichts haften. Eine Woche später ist Bob Marley One Love erschienen, am 15.02.24. Auch ein Überraschungserfolg. Ich hätte nicht gedacht, dass der weltweit mittlerweile schon über 160 Millionen Dollar eingespielt hat. Allerdings Biopics laufen in der Regel schon immer recht gut. Ne? Also hier geht es ja um die jamaikanische Reggae-Legende. Leider haben wir es alle drei nicht geschafft ins Kino, sind aber interessiert, oder? Seid ihr interessiert?
Boah, also normalerweise bei Biopics ja, ich muss aber wirklich sagen, Bob Marley interessiert mich nicht genug dafür, als dass ich dafür extra ins Kino gehe. Aber ich kann total nachempfinden, dass es natürlich für ganze Gruppen an Menschen anders ist. Aber also mich würde der, glaube ich, gar nicht berühren, weil ich nie Bob Marley gehört habe.
Yeah, yeah, kein Buffalo Soldier, nix, okay.
Nein.
Gut. Okay, ja gut. Du hast aber dafür Madame Web, oder? Angeschaut, angehört. Nee, die singt ja nichts, aber die ist am selben Tag gestartet. Ich glaube, der war im Vorfeld schon ziemlich von den Kritikern verrissen.
Ja, ich muss aber sagen, also erstmal, ich glaube, Madame Web ist auch so im Zug von Argyle immer mitgenannt worden, als die großen Flops des Jahres und vor allen Dingen natürlich auch an dieser Marvel-Müdigkeit im Moment, wo Disney und Marvel natürlich auch immer den Fehler gemacht haben, dieses Empowerment für sich so komplett zu missbrauchen, sodass auch wirklich so große Fanlager schon genervt davon sind und sehe ich mich hier nicht bei. Aber dass jetzt einfach überall nur noch die weiblichen Helden in den Fokus gestellt werden und so Geschichten. Wenn Madame Web, genau wie The Marvels im Netz zerrissen wird, bin ich da immer ein bisschen vorsichtiger als bei anderen Filmen, bin ich ganz ehrlich. Weil ich finde schon, wenn man sich den Cast mal wirklich anguckt, Sydney Sweeney kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ich habe sie tatsächlich nur bei Hot Ones gesehen. Also bei, jetzt nicht, weil sie hot ist, sondern hier, wo die immer diese Chicken Wings. Fressen mit den scharfen Soßen.
Das ist übrigens sehr geiles Interviewformat.
Ja, mega für mich. Also wer wirklich Journalismus mag, sollte das gucken, weil das ist wirklich richtig gut, wie der mit denen spricht. Aber was ich sagen wollte war, die kommt mir da extrem sympathisch und grounded vor. Ich habe die davor, muss ich wirklich sagen, nur auf ihr Aussehen reduziert, weil auch alles, was ich über sie gehört und gelesen habe, nur auf ihr Aussehen sie reduzierte. Und jetzt hat die aber schon diese krassen Erfolge gehabt in der Vergangenheit. Ich fand sie jetzt auch da nicht schlecht. Was ich eigentlich sagen will, ist, der ganze Cast um Dakota Johnson herum hat eigentlich Potenzial. Also auch die anderen jüngeren Darstellerinnen. Celeste O'Connor, die jetzt im Moment mit dem Ghostbuster-Franchise Erfolg hatte, die Isabella Merced, die auch bei, ich glaube Sicario 2 dabei war zum Beispiel und jetzt demnächst, ich weiß nicht mehr, was ihr nächster großer Film war. Ah, Last of Us 2, da ist die auf jeden Fall. Fall engagiert worden und beim nächsten Alien-Film auch. Also das sind alles so wirklich nicht irgendwelche Namen, sondern Namen, die, glaube ich, groß gemacht werden sollen oder schon groß werden. Dann hast du auch Adam Scott und Emma Roberts, die ich auch beide ganz cool finde, in so Nebenrollen. Und Adam Scott ist für mich sogar noch eine der positiven Erkenntnisse aus dem Film. Der hat eine echt ganz niedliche Chemie zusammen mit Dakota Johnson, so als Duo. Was sind die nochmal? Rettungsfahrer, glaube ich. So Rettungsambulanzfahrer. Ja, du? Rettungsdienst, danke, auf das Wort kam ich gar nicht. Genau. Also ich kann den Darstellern will ich da gar nicht irgendwie was erzählen. Die ganze Story ist wirklich so ein bisschen hanebüchen und auch echt, das Pacing ist grauenhaft. Also es gibt wirklich Sachen, die man an dem Film kritisieren kann. Ich finde aber, und das fand ich schon bei The Marvels, das ist jetzt kein Rohrkrepierer wie zum Beispiel Argyle. Also ich habe den Film nicht geguckt und bin da wütend aus der Geschichte rausgegangen, sondern eher, das ist natürlich oft dann auch noch schlechter, das war mir eher so egal. Aber ich habe auch positive Sachen, also positive Momente da rausgenommen. Die Effekte sind jetzt nicht unfassbar geil, die Kampfchoreos sind nicht unfassbar geil. Das ist alles, das schwappt so vor sich hin. Im Prinzip ist Madame Web ein Netflix-Film, finde ich, so vom Charakter her. Und ja, ich bin tatsächlich auch superheldenmüde, deswegen bin ich vielleicht auch nicht der richtige Ansprechpartner, um den Film jetzt komplett abzufeiern. Aber ich sage auf jeden Fall, der landet jetzt nicht weit oben bei mir. Der landet schon auch unten, aber es ist absolut nicht so ein Scheißfilm, wie er wirklich im Netz zerrissen wird. Und das finde ich halt immer so ein bisschen unfair. Zumal ich Dakota Johnson zumindest anrechne, dass sie selber sagt, dass sie nie wieder so einen Film machen wird. Weil ich glaube, da lief auch nicht alles gut am Set und so. Ich denke mir natürlich dann immer, nimm doch die Rolle nicht an. Ja, aber welche Rollen kriegt man dann? Also das ist immer ja so ein zweischneidiges Schwert. Auf jeden Fall, man kann sich den mal angucken, wenn man sonst nichts zu tun hat auf der Couch und gerade, keine Ahnung, Bock auf hirntoten Heldenfilm hat, dann kann man sich den schon noch angucken. Wie gesagt, ich fand die Chemie zwischen den Jungdarstellerinnen und auch Adam Scott, weil er spielt da so einfach so einen herzensguten Freund einfach nur, jetzt kein Love Interest, sondern einfach nur so einen herzensguten Kumpel von ihr. Das fand ich tatsächlich ganz, ganz niedlich gemacht so. Ja, deswegen, also den großen Zerriss gibt's jetzt von mir nicht.
Okay, hier handelt es sich ja um den vierten Sony-Film, ne, aus diesem Spider-Verse, ne, von Sony.
Ja, das ist halt irgendwie auch ein bisschen das Komische, finde ich. Also, ich glaube, ich habe so ein Meme gesehen, wo man sieht, wie quasi Sony den einzelnen Schauspielern hier drin verspricht, hey, ihr seid jetzt Part des MCU, ihr spielt jetzt in einem Marvel-Film mit und dann quasi der Film rauskommt und die merken so, oh scheiße, schon wieder beschissen worden, weil hat eben nicht wirklich irgendwas mit Marvel zu tun, außer dass das natürlich Marvel-Charaktere sind, aber eben nicht mit diesem glorreichen MCU, wo ihr da dran teilhaben möchte, sondern eben mit diesem schlechten Nebending, was alle irgendwie scheiße finden und wo eigentlich jetzt auch nicht wirklich gute Filme bei rausgekommen sind bisher. Aber kannst du jetzt mal kurz noch was zu sagen, Micha? Die haben da so, weil eigentlich ist es ja in diesem Spider-Verse, wo es stattfindet, so ziemlich alles, was irgendwie Spider-Man angeht, rausgenommen, oder?
Ja, also wie gesagt, ich kenne mich auch überhaupt nicht mit der Figur Madame Web aus. Ich habe den wirklich nur so nebenbei geguckt. Ich habe gar kein Vorwissen. Das, was du gerade gesagt hast, wusste ich wohl auch, dass es so nebenbei läuft. Und ich wollte mich jetzt überraschen lassen. So kommt irgendwie nochmal so ein Knick Richtung Morbius, Richtung Venom, Richtung Spider-Man. Ja, also eine Spinne hat da eine zentrale Rolle, das wohl schon. Und eine von den Mädels steht irgendwo in einem Casting von irgendeinem Film auch als Hawkgirl. Was auch wieder komisch ist, weil das ja wieder MCU wäre. Ich habe es auch nicht verstanden, gebe ich offen zu, aber ich habe mich auch zu wenig dafür interessiert, das rauszufinden, weil ich sehe das gar nicht als Franchise. Ich sehe das irgendwie als, wie nennt man das immer, wie bei Cloverfield, wenn so unter einem Namen einfach verschiedene Filme rauskommen. Wie nennt man das nochmal?
Anthologie, oder?
Ja, so Anthologie, aber halt so eine Trash-Anthologie, keine Ahnung. Ja. Weiß ich nicht.
Also, so ja, die haben ein bisschen eher was versucht, aber irgendwie passt das nicht so richtig. Also das, was du jetzt gerade sagtest auch, hier Sydney Sweeney und Celeste O'Connor sind ja auch gelistet gewesen in dem Film als Spider-Woman. Also im
genau, Spider-Woman
die weibliche Version, ne? Genau, auch von Spider-Man, logischerweise. Aber in dem Film kommt das, glaube ich, auch nicht so richtig rüber. Also den Hintergrund kenne ich jetzt auch nur so ein bisschen, weil ich einfach Spider-Man cool finde. Und Madame Web ist da eigentlich immer so als eine sehr alte Dame, sag ich mal, gezeigt, die ja so mehr oder weniger in der Mitte von diesem ganzen Spider-Man-Multiversum steht, was ja jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen wurde, auch schon in dem letzten Spider-Man-Film oder auch eben in den Spider-Man-Animationsfilmen, ne, Into the Spider-Verse und so. Und eigentlich hätte das halt jetzt auch perfekt da reingepasst in diese Erzählung von den aktuellen Marvel-Filmen und wo Spider-Man halt gerade hingeht, so von der Richtung und wo auch die Comics ja schon seit langer Zeit hingehen. Wie gesagt, dieses Multiversum. Und da ist es eigentlich so, dass sie eine sehr große zentrale Rolle Rolle zwischen diesem Ganzen spielt. Und hier hatte ich das Gefühl, ich habe den Film jetzt auch selber nicht gesehen, habe ihn tatsächlich gemieden aufgrund dieser ganzen schlechten Kritiken und ich wollte nicht enttäuscht werden. Aber das schien da irgendwie alles komplett rausgenommen worden zu sein. Diese zentrale Rolle und auch die eigentlichen Charaktereigenschaften oder die eigentliche Rolle, die eben Madame Webb so in diesem ganzen Verwirrungen und Verirrungen spielt. Komische Entscheidung auch irgendwie. Vielleicht wollten die auch gar nicht, dass das irgendwie damit zu tun hat. Also jetzt die Verantwortlichen bei Marvel oder im MCU Marvel, dass die nicht wollten, dass das irgendwie damit in Verbindung gebracht werden kann. Ich finde, das ist alles sehr, sehr undurchsichtig und ich habe auch das Gefühl, das ist auch niemand anderem so wirklich klar, was da jetzt eigentlich passiert ist.
Ja, schwierig. Also was ich so gehört habe, hat jetzt Elektra, der Film, auf jeden Fall eine Schwester. Ja? Das haben viele Kritiker geschrieben. Die teilen sich jetzt den Platz angeblich der scheißigsten Verfilmung. Aber ich kann mir da jetzt kein Urteil bilden. Ich habe ihn nicht gesehen und ja, Micha fand ihn ja gar nicht so schlecht. Vielleicht würde mir auch nicht so schlecht gefallen, weil ich ja nicht so diese Erwartung habe. Ich bin jetzt auch nicht der größte MCU-Experte und da kann man ihn vielleicht etwas unvoreingenommener genießen. War aber schon ein Flop. Also hat über 80 Millionen gekostet. Amerika nur so 40 eingespielt. Ah, das wird nichts. Das, glaube ich, wird nichts für weitere Filme. Zum Glück ist ja 2 Wochen später dann endlich das Blockbuster-Kino losgegangen für uns alle. Gefühltes Kinojahr startet für mich am 29.02.24, so wird es auch in die Geschichte eingehen. Dune Part 2 ist endlich rausgekommen, nach ein paar Verschiebungen aufgrund der Autorenstreiks. Ich glaube, November war es geplant, ursprünglich letztes Jahr, Anfang November. 190 Millionen Dollar Budget, ein bisschen mehr als der erste, der hatte 165 Millionen Dollar. Es ist die zweite Hälfte des ersten Buchs von Frank Herbert, also den Dune-Roman. Und hier folgen wir wieder Paul Atreides und seiner Mutter, die ja in Teil 1 am Ende zu den Fremen geflohen ist vor den Harkonnen, die das Haus Atreides sozusagen komplett ausgelöscht haben. Und Dune Part 2 schließt nahtlos an den genialen Erstling an. Ich komme gleich mal zum Kurzfazit und liefert in Verbindung mit diesem für mich ein perfektes Gesamtbild. Ja, Villeneuve liefert wirklich da einen Meilenstein ab. Meisterwerk, ein Klassiker, modern. Ja, ich hau jetzt hier einen raus. Ich fand ja den ersten schon gut und ich muss mich in unserer CET-Bubble, also bei unseren Redakteuren hier immer wieder rechtfertigen. Es gibt den einen oder anderen. Ja,
warum haben wir dafür eigentlich nicht Villeneuve-Superfan Christoph eingeladen oder hat der dir jetzt die Review geschrieben dafür?
Nein, der hat sich verweigert. Nee, der hatte keine Zeit. Ja, der schaut gerade indische Filme. Der hat den zweiten noch gar nicht geschaut, so wie ich weiß. Und deswegen hat es keinen Sinn gemacht. Aber die Fortsetzung für mich steigert sich in allen Belangen und führt zudem auch noch ein paar interessante Figuren ein. Wir sehen Austin Butler, der eine große Rolle spielt und es wird dann auch zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und dem lieben Paul Atreides kommen. Neben der visuellen Wucht, die auch schon der erste hatte, also da ist der Film sowieso ein Brett, das seinesgleichen sucht, also Kamera, Ausstattung, Musik, Effekte. Hallo Oscars 2025, ihr werdet Dune sicherlich den einen oder anderen Goldjungen geben. Da liefert der Film richtig ab und Villeneuve erzeugt auch eine unglaubliche Sogwirkung. Ich finde, das sieht teilweise sogar teurer aus als 190 Millionen Dollar. Also wenn ich manche Fast and Furious 10 hat, glaube ich, 340 Millionen gekostet, da lobe ich mir doch den Herrn Villeneuve mit diesem Film. Und was mir persönlich noch sehr, sehr gut gefällt, sind die starken Schauspieler, das fantastische Worldbuilding, das Dune einfach hat, diese Tiefe und auch zeitlose Themen. Ja. Er hat ja religiöse Themen, er hat aber auch Themen in Richtung Ressourcenausbeutung. Ich sehe das Spice immer als Öl, das springt einem irgendwie ins Gesicht während des ganzen Films. Die Fremen sind die Beduinen, ja, die Besitzer der Wüste, denen eigentlich das Öl gehört und die Harkonnen, ja, beuten das eiskalt aus. Ja. Sind wir das? Nee, die Amerikaner. Egal.
Die Amerikaner, ja, Texas.
Genau, richtig. Und das finde ich auch sehr interessant, deswegen ist es thematisch auch zeitlos und auch die Entwicklung zwischen Hoffnung, Glaube und dann auch Fanatismus in einer gewissen Weise finde ich einfach so viel mehr als bei normalen 0815 Blockbuster. Das ist so viel tiefer gehender, da konnte ich mir einiges rausziehen. Deswegen, ich liebe den Film und ich glaube nicht, dass dieses Jahr noch ein Film für mich Dune 2 von meinem ersten Platz stoßen wird. Und jetzt dürft ihr.
Ja, also ich muss sagen, ich stimme dir da tatsächlich zu. Ich war auch ein sehr großer Fan schon von dem ersten Dune. Also ich fand, das war ein Erlebnis, was ich im Kino da bekommen habe. Also jetzt beim ersten Dune. Das habe ich schon wirklich seit vielen Jahren nicht mehr so krass intensiv wirklich jetzt im Kino erlebt und da gehört wirklich alles zu. Also sowohl das Filmische, die Kamera, die Farben, was da einfach alles so eingefangen wurde, die Effekte, auch der ganze Design-Part von den einzelnen Sachen, weil da hat sich ja schon was zu der Verfilmung, die es schon mal gab, geändert hier und da. Und da hat sich Villeneuve, glaube ich, auch mit seinen Set-Designern und Concept-Artists und sowas ein paar Freiheiten erlaubt, einfach damit es so konsistenter für sein Filmwerk und für seine Filmwelt ist. Aber ich stehe hinter jeder Entscheidung, muss ich sagen, weil das einfach alles so gut zusammenpasst, diese Ästhetik. Und vor allen Dingen auch, muss man sagen, der Soundtrack, aber auch das Sounddesign, das ist wirklich für mich fast schon so ikonisch und so gut zusammenpassend wie bei einem Star Wars oder sowas früher, ne? Wo man ja diese ganzen Behind-the-Scenes-Sachen kennt. Hier haben wir uns irgendwie den Walross genommen und das dann gemixt mit irgendeinem Oldtimer-Fahrzeug, was hinten rechts einen Platten hatte, und das haben wir zusammengemischt und jetzt haben wir ein TIE Fighter-Geräusch oder so. War jetzt nicht das Geräusch, aber so ungefähr lief das ja immer ab. Und du hast es hier halt ähnlich wieder. Alles hört sich wirklich so krass an. Ich habe sowohl den ersten als auch den zweiten Teil im IMAX gesehen. Kann ich auch nur jedem empfehlen, der das zur Verfügung hat, irgendwo in seiner Nähe, weil das ist nochmal was ganz anderes. Der Soundtrack, der bläst einen einfach so weg. Es gibt so eine Szene da in der Harkonnen Arena, ohne da jetzt zu viel spoilern zu wollen, die ist wirklich so krass von der ganzen Bildgebung her, von dem ganzen Soundtrack, von dem Sounddesign, aber auch von der Choreografie und was da so passiert. Der hat mich wirklich 2,5 Stunden durchgängig richtig gefesselt und vor allen Dingen finde ich irgendwie sehr beeindruckend. Also wenn man da jetzt mal auf so andere Trilogien eingeht, die dann vielleicht auch Science-Fiction-mäßig ganz weit vorne sind eigentlich, gerade schon genannt, aber kein positives Beispiel. Die beiden Filme passen so gut zusammen. Also es wirkt eigentlich wie ein Film, und zwar von der, wie gesagt, gesamten Ästhetik, aber auch von der Story her. Eigentlich kann man die direkt ohne Pause durchgucken und man hat das Gefühl, dass die direkt aneinander anschließen. Es ist auch so, es schließt wirklich genau da, wo der eine erste aufhört, fängt der zweite an. Und das finde ich irgendwie so erfrischend. Die versuchen da jetzt nichts Neues in dem Sinne oder haben sich dann auf einmal ganz viele andere Drehbuchautoren dazugeholt oder sonst was, Star Wars. Aber es passt einfach alles so perfekt zusammen. Ich werde mir den auch nochmal anschauen, auf jeden Fall. Einfach um das Erlebnis nochmal mitzunehmen, jetzt wo ich es kann im Kino. Und finde auch die Schauspieler wirklich sehr gut. Ich finde die Story an sich natürlich auch gut. Klar, Dune ist natürlich eine super Vorlage auch. Wenn man sich jetzt überlegt, dass es insgesamt ja 5 Bücher von dem ursprünglichen Autor gibt. Und das ist jetzt eigentlich das erste Buch, nur die beiden knapp 3 Stunden Filme. Und da gibt es definitiv noch genug an Material, was man da umsetzen könnte. Und dann gibt es ja, glaube ich, noch 18 Bücher von dem Sohn des ursprünglichen Autoren. Allerdings sollen die alle ziemlich scheiße sein, habe ich mir sagen lassen. Also dass wirklich die 5 ursprünglichen Bücher eigentlich das ist, wo alle sagen, yo, das ist super, das ist eine der besten Buchreihen, die es gibt, was so Science-Fiction angeht. Also mir würde nichts Negatives einfallen über diesen gesamten Film. Er hat auch zwischendurch echt sehr viele lustige Szenen drin und wo wir jetzt so Richtung Ostern kommen. Ich habe mich hier und da mal an das Leben des Brian erinnert gefühlt. Ja, hier, er ist der Messias und so.
Javi Bardem, ja, okay.
Genau, Lisan Al-Ghaib, ich bin nicht der Messias. Ja, das würde der Messias auch sagen.
Ja, genau.
So in die Richtung. Also da musste ich teilweise sehr, sehr lachen, weil auch Javier Bardem wirklich sehr gut spielt. Teilweise auch wirklich richtig ergreifende Szenen in den Szenen, die dann da quasi auch ausgespielt werden komplett. Da hat man wirklich auch nicht das Gefühl, dass man schon immer weiß, was passiert, sondern man fiebert wirklich richtig krass mit. Ich fand, das wäre wirklich ein unglaubliches Filmerlebnis. Und sowas hat man leider in den letzten Jahren nicht so häufig. Und ich glaube, einfach aufgrund dessen, wie gut der ist, werden wir das auch in den nächsten Jahren nicht so häufig haben. Und ich freue mich, dass es sowas einfach in unserer aktuellen Zeit noch gibt.
Was ich so krass finde, also ich habe Dune jetzt 2-mal gesehen. Einmal auf Deutsch, ganz normal, und einmal im IMAX. Und alles, was ihr sagt, unterstreiche ich so, ist für mich nicht nur der beste Film des Jahres, sondern wahrscheinlich weit darüber hinaus auch. Was ich erstmal extrem feiere, ist, was für eine Bedeutung gutes Kino gerade wieder so in der Gesellschaft bekommt. Wenn man sich mal zurückerinnert ans letzte Jahr, da waren vielleicht nicht in der Masse viele gute Kinofilme, aber Was haben Oppenheimer und Barbie zusammen popkulturell wieder Werbung fürs Kino gemacht? Also was die Kostüme angeht, was die TikTok-Trends, die Memes, das ist ja explodiert in alle Richtungen, selbst wenn man sich für Kino gar nicht interessiert hat. Und bei Dune, gerade jetzt auch mit diesem Lisa und Al-Ghaib-Meme, aber ich will es gar nicht darauf reduzieren, sondern man merkt jetzt einfach, da sind jetzt zwei Filme, also Dune 1 und 2, die ein so extrem hohes Level haben. Und Villeneuve ist ja jetzt keiner, der, sag ich jetzt mal, massentaugliches Pacing normalerweise nutzt. Also gerade beim ersten Dune habe ich jetzt auch schon oft gehört, dass der Film einem zu langatmig war oder was weiß ich. Und wenn man sich mal die Zahlen anguckt, der wird ja nicht nur gut bewertet, der bricht ja auch Rekorde an den Kassen. Das ist ja unfassbar. Ich feiere das gerade einfach so krass, dass auch wenn es eine alte Geschichte ist, ist mir egal, aber dass da die Leute wieder so begeistert werden können. Und ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen. Beim nächsten Karneval sehen wir Leute mit irgendwelchen Steckern in der Nase und blauen Augen durch die Gegend rennen, weil ich einfach glaube, dass das nächste Star Wars wird dadurch. Und das ist ein so schlaues Casting. Man muss sich ja nur mal die Namen angucken. Das ist ja wirklich im Prinzip, das sind ja die All-Stars der Gen-Z-Helden. Also Timothy Chalamet, Zendaya, Austin Butler, dann hast du noch Florence Pugh, demnächst hast du hier Anya Taylor. Also das sind ja wirklich allein schon Joy. Aufgrund der Namen Anya Taylor-Joy, genau. Gesicherte Kinotickets fast schon, muss man sagen. Aber nicht nur, weil das irgendwelche Popstars sind, sondern ich finde wirklich jeden einzelnen Charakter in diesem Film so gut gespielt. Und nochmal, um auf das Pacing und so das Storytelling von Denis Villeneuve zurückzukommen. Beide Filme dauern echt lange, aber das spürst du nicht. Und gleichzeitig aber, Denis Villeneuve ist ja kein Freund von Dialogen, schafft er das wirklich mit jedem einzelnen Schnitt. Es gibt nicht eine Szene, die zu lang ist. Es gibt nicht einen Satz in diesem Film, nicht einen Dialog, wo du denkst, ja, da war jetzt ein Lückenfüller bei. Es wird exakt nur das gezeigt, was der Film braucht, um in der Geschichte voranzukommen. Da sind ja teilweise Zeitsprünge drin, die du sonst nur mit so irgendwelchen Untertiteln, die dir sagen, 10 Jahre später.
Stimmt, das war echt krass. Das ist mir zwischendurch auch aufgefallen, wo ich mir dachte, Okay, jetzt haben die einfach ein paar Monate übersprungen und es wird nicht mal angerissen, sondern der Film geht davon aus, dass die Zuschauer schlau genug sind, zu verstehen, wo sie sich gerade befinden und was hier passiert.
Also es braucht das auch gar nicht und darauf wollte ich nämlich gerade hinaus, weil nämlich aufgrund dessen, dass verhältnismäßig wenig gesprochen wird oder sagen wir so einfach nur reduziert miteinander kommuniziert wird, die Mimik der Darsteller schon so viel aussagt. Du siehst Austin Butler in den ersten zwei Bildern und er wird angekündigt als Psycho und du weißt genau, das ist er. Du siehst Zendaya und Timothy Chalamet, die sehen sich teilweise einfach nur minutenlang an und du merkst von Szene zu Szene, wie sich das ändert. Wo Wut ist, wo Neid ist, wo Eifersucht ist, wie die sich charakteristisch auch einfach weiterentwickeln. Da gibt's keine großen Streitthemen, da gibt's vielleicht eine Diskussion von 2 Minuten maximal und dann bist du schon wieder in der nächsten Welt gelandet und da ist auch Rebecca Ferguson so krass wichtig für, wie die sich entwickelt, also ihre Figur, von der ich kann diesen Namen nicht aussprechen.
Bene Gesserit.
Bene Gesserit. Und da muss ich nämlich sagen, deswegen habe ich das eben gesagt, weil ich den einmal auf Deutsch geguckt habe, und das sage ich selten, auch echt Shoutout an die deutsche Synchro, weil einfach auch da diese ganzen Emotionen und so exakt genauso gut rübergekommen sind. Da gibt es keine lächerliche Szene. Rebecca Ferguson, wenn man sie aus S schon geil fand, muss man die ja hier auch lieben. Ich glaube, die kann einfach wirklich auch darke Rollen spielen. Über die Effekte und so ist der Film sowieso erhaben. Und wenn man mal, was hast du eben gesagt, Flo, wie teuer war der? Was hat der gekostet? 190?
Ja, genau.
Man muss einfach mal gegenrechnen, dass Argyle $200 Millionen Budget gekostet hat. Also allein, um die Vergleiche zu ziehen, muss man den eigentlich doch mal gesehen haben. Also beide Filme mal nebeneinander stellen und da kann mir keiner sagen, dass Dune ein nur okayer Film ist. Da passt für mich alles. Ich finde Chani, Zendaya hebe ich da noch hervor. Das ist eine Rolle, wo Villeneuve sich die Freiheit genommen hat, aus dem Buch heraus der Rolle einfach mehr zu geben als nur den Love Interest sozusagen. Also die ist im Buch schon so ein bisschen stereotypisierter und reduzierter und hier hat die ja eine tragende Rolle. Javier Bardem habt ihr auch schon gelobt, diese Seitenhiebe auf dieses Fundamentalistische und so, da holt man mich ja sowieso mit ab. Und Gott, hab ich mich gefreut über Austin Butler in dieser Rolle. Also wirklich, ich bin ein Riesenfan von Dune. Ich war schon Fan vom ersten Teil. Der zweite ist für mich wirklich mindblowing gewesen, wie gut man Kino heutzutage doch noch machen kann. Und auch wenn man jetzt darüber nachdenkt, wird das vielleicht die beste Trilogie seit langem oder aller Zeiten oder was weiß ich. Was ist der beste zweite Teil, der beste dritte Teil? Ey, gerade mit Blick auf das, was uns dieses Jahr noch an Abenteuern und Risiken noch entgegen, also Hashtag Mad Max, Hashtag Planet der Affen und was weiß ich, was da dieses Jahr eventuell alles noch kaputt gehen wird. Da muss ich echt sagen, Dune ist da wirklich gerade, also Anschaumaterial an jeder Filmuni müsste das eigentlich sein.
Du hast Alien vergessen, ne? Bin ich auch heiß drauf.
Stimmt, kommt auch noch. Aber ja. Bei Alien, da, also bei Alien bin ich eigentlich eher schon raus gerade. Und Mad Max und Planet der Affen haben ja wirklich gerade mit Fury Road und den drei Teilen von Matt Reeves bei Planet der Affen ja immer so, im Prinzip stehen die ja gerade noch für das geile Kino.
Das stimmt, ja. Ja, klar, die weiß ich auch sehr zu schätzen. Der einzige Wermutstropfen ist, glaube ich, wann Teil 3 kommt. Weil Teil 2 wurde ja recht zeitnah zum ersten gedreht, waren auch schon konzipiert und zusammen entwickelt worden. Teil 3 dauert jetzt ein bisschen. Villeneuve ziert sich etwas. Kann ich verstehen. Er sagt, er braucht jetzt mal eine Pause, eine Wüstenpause und möchte einen Film dazwischen schieben, einen anderen Film und dann erst Dune Messiah drehen, der übrigens auf das zweite Buch basiert, das nur 300 Seiten stark ist. Also das passt dann genau für einen Film. Also nicht alle Bücher sind so dick wie der erste. Aber klar, ich kann es kaum erwarten. Ich befürchte, nur 5 Jahre wird es wohl dauern.
Ja, der hat insgesamt 4 Filme auf dem Tisch liegen, ne? Denis Villeneuve. Ja. Und da kommen sicherlich noch mehr zu nach den finanziellen Erfolgen jetzt. Also ich würde sogar auch sagen, ich freue mich auch von ihm mal wieder was anderes zu sehen tatsächlich. Und ich habe mal so geguckt, was da so kommt von ihm. Wenn der das wirklich umsetzen darf, was er da auf dem Tisch liegen hat, dann kommt noch richtig geiler Scheiß von ihm, glaube ich.
Ja, ich habe letztes Mal mit einem Freund diskutiert und dann hat er die gemeine Frage gestellt, Villeneuve oder Nolan? Da habe ich gesagt, also ich kann nur Villeneuve und Nolan sagen. Ich kann mich da nicht entscheiden. Sorry, ich weiß nicht, wie es euch geht.
Sehe ich ganz genauso. Ist mir auch
auf
egal.
Jeden Fall.
Meinetwegen sollen die Filme zusammen machen.
Crossover, ja. Also absolutes Gänsehautkino. Und Leute, bitte unbedingt im Kino schauen. IMAX habe ich hier in München leider nicht. Das ist wirklich ein Ärgernis.
Was, gibt es keinen IMAX in München?
Nein, gibt es nicht. Wir sind ja nur eine Millionenstadt, ja.
Das ist ja krass. Das hätte ich aber nicht gedacht. Gerade auch München, ne, die sich ja auch immer... Weil man könnte ja behaupten, IMAX ist immer so ein bisschen auch Unterhaltungs- und Mainstream-Kino, was da dann großartig aufgefahren wird und nicht so Azi-Fazi-Kino, ne? Ist ja auch immer noch München.
Ja gut, wir haben das P1, also.
Habt ihr UCI überhaupt in Bayern, in München?
Ja, nee, nicht wirklich. Es kann sein, dass die Cinemax-Kette, gehört die da dazu? Ich weiß es nicht genau. Also UCI allein haben wir nicht. Also das sehe ich nicht so bei uns in der Gegend, ne? Also das ist schade. Es gab ein IMAX-Kino bei uns im Deutschen Museum mit integriert, aber das ist irgendwann pleite gegangen, vor Corona schon, weit vor. Ich habe da früher öfters Filme geschaut, Beowulf oder wie er heißt, von Robert Zemeckis damals, kann ich mich noch sehr gut erinnern, war ich ein bisschen enttäuscht. Ja, leider gibt es keins aktuell, also das nächste ist dann doch schon irgendwo in Richtung Franken, glaube ich, unterwegs, also wo ich dann schon gut 2 Stunden Fahrt habe oder 1,5. Ja, gut, ich will nicht jammern, aber unbedingt im Kino schauen, es reicht auch auf der normalen Leinwand, Leute. Also Dune Part 2, Pflichttitel.
Komm's vorbei, Flo, dann gehen wir zusammen in Düsseldorf oder in Dortmund oder irgendwo dazwischen.
Das können wir ja machen, wir drei sehen uns ja eh beim Live-Event und euch auch, liebe Hörer, vielleicht, wer weiß, was wir da anschauen, ja?
Dune 1 bis 3. Wir haben da exklusiv Rechte bekommen.
Das ganze Wochenende, ja, genau. Ja, schauen wir mal. Ja, am selben Wochenende ist noch ein sehr, sehr starker Film erschienen, nämlich The Zone of Interest. Micha, den hast du tatsächlich gesehen. Also das ist ja auch einer der Oscar-Gewinner.
Ja, völlig zu Recht. Also erstmal, ich liebe den Film. Ich kann noch nicht so richtig festmachen, warum. Aber als der Film fertig war, war ich wirklich erstmal geplättet. Ich sag auch gleich noch so ein bisschen, worum es geht. Dann wird es ein bisschen klarer. Aber auf jeden Fall muss man wissen, dass The Zone of Interest keine stereotypische Geschichte und Geschichtsabfolge erzählt. Also es gibt da nicht wirklich einen Anfang und ein Ende, wenn man so will. Erstmal, es ist ein britischer Film über Auschwitz. Das muss man schon mal wissen. Allerdings ausschließlich mit deutschen Darstellern. Und das gibt dem Film erstmal auf jeden Fall schon mal so ein Sondermerkmal. Und man darf diesen Film absolut nicht gucken, wenn es laut um einen herum ist. Wenn das Kino leer ist, umso besser. Der Film verdient es, im Kino gesehen zu werden. Aber das Wichtigste an diesem Film ist der Ton. Wenn der Ton scheiße ist, dann guckt ihn lieber nochmal woanders, weil, und da komme ich jetzt zu, es geht im Prinzip um, wie hieß der nochmal? Höss hieß der, glaube ich, mit Nachnamen. Einer der bekannten Auschwitz, wie sagt man denn?
Aufseher.
Aufseher, danke, mein Gott. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Genau, also Höss, ein geschichtlich leider ja bekannter Aufseher. Das spielt zu der Zeit, wo er eben diesen Job in Auschwitz bekommt, eben Auschwitz aufzusehen. Und wie das so bei Hausmeistern und Co. ist, hat der eben auch ein Haus, ein idyllisches Haus mit Garten und allem drumherum, exakt neben Auschwitz. Also sein Arbeitsweg sind aus der Tür raus, 20 Meter, Tor auf, zack, bist du in Auschwitz in dem Konzentrationslager. Erstmal, die Prämisse ist ja schon weird as fuck. Wenn ich richtig informiert bin, so ähnlich hat es sich tatsächlich auch in Wirklichkeit zugetragen. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass der Film 1:1 nachempfunden ist, aber auf jeden Fall sehr ähnlich. Und warum ist jetzt der Ton so wichtig? Also erstmal folgt der Film die ganze Zeit über eigentlich nur dem Familientreiben von Höss. Man sieht ihn, wenn er arbeiten ist, siehst du die Mutter oder die Kinder im Garten spielen, wie die Mutter mit Nachbarn redet, alles so auch wirklich auf Deutsch, höchstens Englisch untertitelt, dementsprechend allein schon schwer zuzuhören, also rein vom Ton her, weil das alles eher dokumentarisch ist. Es gibt da keinen, es gibt keinen Score, es gibt auch keinen, weiß ich nicht, keine Effekthascherei oder sowas, sondern du siehst ausschließlich, es ist, im Prinzip ist es eine, mit Amateurkameras gefühlt gedreht. Und was macht jetzt diesen Film so krass? Nehmen wir mal eine Beispielszene. Höss ist gerade unterwegs, ist arbeiten. Die Mutter ist zu Hause mit den Kindern. Kinder sind im Pool oder was weiß ich. Die spielen da immer im Fangen, was weiß ich, was die da gerade machen. Sandra Hüller ist die Hauptrolle und ihre Schwiegermutter kommt sozusagen zu Besuch und sie zeigt ihr das Anwesen. Sie geht da nur mit ihr rum und sagt, guck mal hier, hier pflanzen wir Kohlrabi an. Ja, guck mal hier, da haben wir auch neues Rindenmulch gesät. Also wirklich völlig normales Familientreiben, wie du und ich es auch schon erlebt haben. Aber was passiert im Hintergrund? Im Hintergrund hörst du einen Zug, so eine Dampflok vorbeifahren und du weißt schon im Kopf, ah fuck, das ist höchstwahrscheinlich Deportationszug oder was weiß ich. Es wird aber nicht angedeutet, es wird auch nichts gesagt, es wird einfach nur, du hörst nur diesen Zug, töff, töff, töff. Manchmal siehst du auch so den Dampf aus dem Zug über den Mauern, sagen wir mal. Gleichzeitig, während die der erklärt, wie schön doch die Äpfel dieses Jahr blühen oder der Lavender oder was weiß ich was, hörst du aus dem Konzentrationslager, wie Leute um Hilfe flehen, erschossen werden, schreien, vergewaltigt werden, aber immer nur leidende Menschen, aber du hörst es nur. Es wird dir nicht einmal gesagt, es wird dir nicht einmal gezeigt. Du hast die ganze Zeit diese Sodom und Gomorra hinter dieser Mauer, während vor dieser Mauer völlig normale Familiengeschichte läuft. Übrigens auch inklusive Krise. Dann soll er mal für ein Jahr, wird er abkommandiert von Auschwitz und das ist für die Frau die Hölle, denn die möchte für immer in diesem Haus leben. Die bleibt dann auch zurück, um sich weiter um den Garten und die Kinder kümmern zu können. Er geht hin und wieder einfach so im Fluss schwimmen mit den Kindern und kriegt aber da fast einen Ausraster und schreit die Kinder aus dem Fluss, weil er merkt, scheiße, ich bade gerade in Asche. Also aus diesem Fluss kommt auf einmal so Asche angeschwommen und solche Sachen. Und der Film ist wirklich unfassbar erdrückend, weil der erzählt dir nichts, sondern der lässt dir komplett, du musst dir alles selber zusammenreimen, du musst alles dir selber im Kopf vorstellen und das macht das so krass intensiv, weil ich behaupte einfach mal, alles, was man sich selber vorstellt, ist einfach noch krasser, noch intensiver, noch schlimmer. Also du hörst manchmal einfach nur Stöhnen von irgendeinem armen Schwein hinter dieser Mauer und du weißt genau, was der gerade durchmacht oder noch schlimmer. Und wie gesagt, es gibt keinen Anfang, kein Ende. Höss muss nach Berlin, bleibt dann ja, kommt irgendwann zurück. Das ist ja alles auch kein Spoiler, das ist halt historisch. Und die Ehe geht daran auch so ein bisschen kaputt, aber auch das wird nur angedeutet. Und der Film hat ein super abruptes Ende. Zwischendurch gibt es auch einfach eine Szene, die ist richtig krass. Die wurde bei den Oscars auch gezeigt, als es eben um den Ton-Oscar ging im Einspieler. Da siehst du nur eine dieser Pflanzen aus dem Garten, auf die wird dann so gezoomt und dann hast du eine Minute lang nur rote Farbe. Nur rote Farbe siehst du, es bewegt sich nichts, aber du hörst diese armen Schweine im Hintergrund schreien. Unfassbar. Also gefühlt eher ein Horrorfilm als alles andere oder eine Horror-Doku, wenn du so willst. Und wer noch nicht im Auschwitz mal war, sollte sich zumindest diesen Film angeguckt haben. Es gibt eine richtig geile Szene. So, ich würde sagen, im letzten Drittel, nicht am Ende, sondern im letzten Drittel, so dazwischen, wird einfach das Hier und Jetzt gezeigt, wie die Mitarbeiterinnen von dem Auschwitz-Museum da durch die Gänge gehen, putzen, aufräumen. Und du gehst einfach nur da durch die Gänge und dir wird halt vermittelt, wie beim Museumsbesuch, was hier in diesem Gang und in dieser Halle früher alles passiert sein muss. Da geht ihr so an den Öfen vorbei und stellt da so ein Museumsschild daneben und so. Und du denkst einfach nur, Alter. Und auf einmal bist du wieder im Film. Von einer auf die nächste Sekunde. Unfassbar geil gemacht. Also geil sage ich jetzt nicht im Sinne von, dass ich abfeiere, was da passiert, sondern ich habe sowas einfach noch nicht gesehen. Und ich habe auch auf Instagram geschrieben, ich werde noch lange über diesen Film nachdenken. Da sprechen wir dann auch wieder über Budget. Ich weiß nicht, wie viel der gekostet hat. Es kann nicht viel gewesen sein, wenn man nur auf die Machart guckt. Und der hat eine so krasse Sogwirkung. Ich war mega geplättet. Also richtig krasses Erlebnis.
Wow, okay, also muss ich definitiv schauen. Klingt natürlich nach einem Film, wie du sagst, da muss man sich drauf einlassen, da muss man sich die Ruhe gönnen und den muss man auch nachwirken lassen. Ne? Und der
ja, wird nachwirken. Ist kein Popcorn-Film auf jeden Fall.
Okay, aber bei den Oscars hat er ja zwei geholt, ne? Bester Ton, wie du erwähnt hast, und dann bester internationaler Film. Tobi, ganz kurz, schaust du dir den an?
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich habe da jetzt auch nicht so viel von mitbekommen, also was jetzt so das Grundsätzliche davon angeht, außer dass er halt existiert und dass er jetzt auch bei den Oscars dann 2 gewonnen hat und habe das dann auch in der Story von Micha gesehen und da war ich schon direkt gehuckt, weil ich gesehen habe, wie begeistert Micha davon war und wie man ja gerade auch an Poor Things gehört hat, bin ich sowieso für so experimentelle Sachen, die auch mal ein bisschen was anderes zeigen, aber in einer guten Qualität sowieso zu haben und auch was das Thema angeht, natürlich sehr interessant, aber auch sehr krass und gerade als ich Micha einfach nur zugehört habe, da habe ich schon Gänsehaut bekommen auf jeden Fall. Deswegen ist das ein Film, den ich mir, sobald er irgendwo verfügbar ist, auf jeden Fall holen werde beziehungsweise anschauen werde. Also da habe ich wirklich extrem großes Interesse dran. Ich glaube, der macht wirklich was mit einem. Der löst einfach krasse Emotionen und krasse Perspektiven aus.
Ja, wichtiger Film. Also klingt auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ja, haben die Oscars auch so gesehen. Das ist ja auch schön. Lasst uns kurz zu denen kommen. Der große Gewinner, Micha, war klar. Oder Oppenheimer hat 7 Stück geholt.
Oppi, ja. Ich weiß gar nicht, was ich zu Oppi sagen soll. Ich habe ja an so einem Tippspiel mitgenommen und richtig viel richtig geraten. Das heißt aber nicht, dass ich alles davon jetzt persönlich so vertrete. Das waren auf jeden Fall seit langem mal Oscars, mit denen ich komplett fein bin. Das wohl schon. Also ich habe jetzt keine Entscheidung irgendwie angezweifelt. Oppenheimer habe ich ja schon immer das Problem mit gehabt, dass ich den als großer Nolan-Fan nicht so geil fand, wie jetzt so der Durchschnitt der Gesellschaft, sagen wir mal. Aber der ist halt in allem gut. Also der ist halt in allem, was er macht, halt gut. Ne? Von Kostüm über Ton bis darstellerische Leistung, da kannst du ja nichts meckern. Und ja, der hat halt große Konkurrenz gehabt, das wohl schon. Ne? Also da waren ja dann doch so 3-4 Filme, die so ihre 8 bis 11 Nominierungen hatten. Das war generell, waren einfach nicht viele Filme nominiert dieses Jahr, sondern das war wirklich so ein großer, ja, sagen wir mal im weitesten Sinne vielleicht so ein 6-7 Kampf. Gemessen daran, glaube ich, kann sich Oppenheimer bedanken, dass Dune verschoben wurde, weil dann ist er doch relativ Manchester City-like da durchgerannt, würde ich jetzt mal sagen. Also ja, ist halt, wenn Streber einen geilen Film macht, dann kannst du ja nichts dagegen sagen, der ist ja nicht schlecht. Das Witzige ist, es gab ja damals diese Diskussion mit Leonardo DiCaprio, mit The Revenant, der glaube ich nicht bei allen so geil abgefeiert wurde auch, aber wo Leo dann auf einmal dann endlich seinen Oscar bekommen hat und jeder gesagt hat, der hätte schon längst mal einen kriegen müssen. Und das habe ich bei Oppenheimer halt so massiv. Also erstmal bin ich ein riesiger Christopher Nolan-Fan und ich finde, der hätte schon längst mal einen Regie-Oscar verdient gehabt. Cillian Murphy, unfassbar cool. Typ. Auch dem hätte ich schon längst diesen Hype mal gewünscht. Und Robert Downey Jr. ohnehin auch über allem erhaben für mich. Und ja, die haben halt jetzt über Oppenheimer halt alle endlich mal diese Checklist abhaken können und so. Deswegen ist das auch vollkommen okay für mich. Nur eben nicht jetzt persönlich mein Lieblingsfilm.
Okay, sehe ich tatsächlich ähnlich. Ich fand den ja schon sehr gut, aber ich habe mich auch vor allem für die einzelnen Personen gefreut. Also Nolan, ja, Regie-Oscar, längst überfällig. Er ist ja Doppelgewinner, also er hat den Film ja auch produziert mit seiner Frau zusammen. Also bester Film geht auch an ihn. Und Darsteller Robert Downey Jr. und Cillian Murphy, die haben das auch verdient. Also da habe ich mich auch gefreut. Und weil du gesagt hast, es gab nicht so viele Filme, hast recht. Oppenheimer hatte sehr, sehr viele Nominierungen. Einer, der komplett leer ausgegangen ist, ist Killers of the Flower Moon. Der hat 10 Nominierungen gehabt und Maestro 7 Nominierungen. Und Bradley Cooper ist auch einer der großen Verlierer. Seine Durststrecke hält lange an. Er hat insgesamt bisher 12 Oscar-Nominierungen erhalten für Regie, Produktion, Drehbuch und Schauspielerei und noch keinen Oscar bekommen. Ne? Also er war auch einer der großen Verlierer, war aber auch schwer. Also Oppenheimer hat ja die ganzen Awards vorher schon gewonnen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich da euch nur komplett anschließen, was das Ganze angeht, was ihr schon gesagt habt. So, ich freue mich für die einzelnen Personen sowieso. Meiner Meinung nach haben das da alle verdient. Auch das, was vorhin Micha da gesagt hat, ne, das hatten wir auch. Ich weiß gar nicht, hatten wir das gerade schon gesagt oder haben wir das auch im Vorgespräch besprochen? Aber als ich gesehen habe, was Micha getippt hat, dachte ich mir so, ich stimme eigentlich mit allem überein. Und auf Oppenheimer jetzt speziell bezogen zum Beispiel, sehe ich das auch 100%. Ich bin sowieso ein mega krasser Nolan-Fan und ja, also für mich ist es einfach verdient, weil es einfach objektiv ein sehr guter Film ist, auch wenn ich da bei Micha bin. Also in Relation zu den anderen neuen Filmen haben mir einige andere definitiv besser gefallen, auch so vom Unterhaltungsfaktor. Aber es ist einfach ein von der Struktur her und von der Technik und von dem Handwerk her unglaublich gut gemachter Film. Und ich finde, genau sowas sollte auch bei den Oscars halt prämiert werden. Sonst wäre es ja der Critics' Choice Award.
Richtig. Und Poor Things war ja auch noch einer dieser Filme, der so richtig krass oft nominiert war zum Beispiel. Ne?
Ja, auf jeden auch Fall. So zu Recht.
Auch ja, voll. Meiner Meinung nach. Da zum Beispiel auch, ne? Poor Things und Barbie. Barbie muss man ja auch noch erwähnen. Also ist ja auch oft nominiert gewesen. Da gab es natürlich diese Diskussion, Greta Gerwig hätte die nominiert werden sollen oder Margot Robbie. Ich finde Greta Gerwig noch eher als Margot Robbie zum Beispiel. Allein was die als Regisseurin und Mitproduzentin einfach aus diesem Film dann letztendlich gemacht hat, verdient zumindest mal Anerkennung. Da hat ja wirklich alles abgeschossen, was an den Kassen war. Aber generell zum Beispiel, Poor Things war eigentlich, also es war eigentlich gar nicht Oppenheimer gegen Barbie, sondern Poor Things gegen Barbie, weil die waren ja wirklich bei Maske, bei Setting, bei Musik und was weiß ich wo, haben eigentlich die immer gegeneinander so gefightet. Und da kannst du dann auch nicht, so sehr ich Barbie ja selber feiere zum Beispiel, ne? Ich mag den Film ja komplett, aber gegen Poor Things kannst du nicht sagen, absolut nicht verdient. Also das ist dann nur noch reine Geschmackssache.
Ja, Gerwig hat ja fest mit dem Trostpreis gerechnet, mit dem besten Drehbuch, ne? Und tatsächlich ist da Barbie untergegangen oder hat Barbie verloren gegen Anatomie eines Falles. Das war vielleicht so eine kleine Überraschung. Wahrscheinlich auf deinem Tippzettel, oder Micha? Das hast du nicht vorausgesehen.
Doch.
Oh, what? Okay.
Doch, doch habe ich. Aber ich muss dazu, also ich bin jetzt auch kein Orakel oder so, sondern ich habe wirklich die ganze Award-Season mal einfach so wirklich durchexerziert. Wer hat wo schon was geholt und so weiter. Und da hat Anatomie eines Falls ziemlich abgeräumt. Also exakt in diesen Kategorien halt. Deswegen war da für mich klar, dann da wird Barbie nichts holen. Die werden, und das ist ja bei den Oscars auch so gewesen, die haben so den Entertainment-Faktor. Den haben sie nochmal bekommen. Der Film wurde mehr als ausreichend gewürdigt bei den Oscars, wenn man zum Beispiel überlegt, dass 2 Songs nominiert waren aus dem Film und die Oscars aber mit dem 3. Song, der nicht nominiert war, eröffnet wurden von Dua Lipa, musste ich leider erwähnen. Und Brian Goslings Show, wir quatschen ja bestimmt gleich noch drüber und so. Barbie ist halt so Gewinner der Herzen, wenn du so willst. Es gab ja auch eine richtig witzige Szene noch später mit Emily Blunt und Ryan Gosling und so. Also ich glaube, Barbie kann sich da nicht als Verlierer bezeichnen. Dann schon eher Killers of the Flower Moon, wenn der große Herr Scorsese da mit seinen 11 Nominierungen baden geht. Wie gesagt, ich war komplett fein mit so ziemlich allem da. Es gibt auf jeden Fall noch einen großen Gewinner. Weiß nicht, ob du da gleich noch drauf eingehen wolltest, aber bei den Effekten gab es für mich auf jeden Fall noch einen großen Gewinner. Aber ja, so insgesamt kann ich da nicht meckern.
Ja, ich glaube, man muss auch, um da nochmal auf das Thema einzugehen, auch wenn das natürlich sehr polarisierend ist, ich konnte das nicht wirklich nachvollziehen, warum sich so viele Leute darüber echauffiert haben, dass jetzt zum Beispiel Margot Robbie speziell nicht als beispielsweise beste Hauptdarstellerin da nominiert wurde, weil da ging es ja dann viel darum, so, boah, Barbie ist so ein Film, der wurde so gehypt, der war so erfolgreich, wie kann sie nicht nominiert sein? Und dann noch zusätzlich dieses Ganze, aber Ryan Gosling wurde nominiert als Ken. Wie kann das sein, dass der dafür nominiert ist und die Hauptdarstellerin, die Frau Barbie, ist nicht nominiert? Das zeigt doch schon wieder super gut die Ironie, weil der Film geht ja darum, dass Männer immer alles bekommen und Frauen nicht, so ein bisschen überspitzt gesagt. Aber da wurde wieder ein bisschen was draus gemacht, finde ich, was eigentlich gar nicht der Hintergrund war, weil man muss einfach hervorheben, dass sie ja nicht gegen Ryan Gosling angetreten ist bei den Oscars, sondern man sich ja die einzelnen Kategorien angucken muss. Also Ryan Gosling ist ja gegen die anderen in seiner Kategorie, also nur gegen ausschließlich andere Männer angetreten. Und sie wäre halt ausschließlich oder ist ausschließlich, auch was die Nominierung angeht, gegen die anderen Frauen in ihrer Kategorie angetreten. Und auch da gab es ja unglaublich gute andere Frauen, unter anderem ja Emma Stone, die dann auch einen Oscar gewonnen hat beispielsweise oder sowas, die auch das alle meiner Meinung nach verdient haben. Und da wurde dann irgendwie so wieder sehr, sehr viel rausgemacht, also so viel positiven Hype, wie Barbie damals bekommen hat, so viel Negatives schwappt dann irgendwie so aus anderen Bereichen und anderen Extremen mit über. Und meine persönliche Meinung auch, du hast es gerade schon ganz gut auch gesagt, na, Unterhaltungsfaktor bei Barbie. Du fandest den Film ja auch echt gut. Ich fand den auch nicht schlecht. Aber da habe ich wieder dieses Objektive, was damals war, Oppenheimer, Barbie. Oppenheimer ist absolut kein Mainstream-Film, hat man ja auch gesehen. Das ist nicht das, wo der Durchschnittskinobesucher reingeht und sagt so, boah, ich wurde jetzt 3 Stunden richtig gut unterhalten von irgendwelchen historischen Personen, die politische Dialoge halten 3 Stunden lang. Aber Barbie hat eben dann doch unterhalten. Aber dafür ist halt Oppenheimer ein objektiv gesehen handwerklich extrem guter Film. Und Barbie hat einige richtig gute Punkte, wie jetzt so das Set-Design und sowas. Aber es ist halt ja kein Oppenheimer. Es ist jetzt nicht das Meisterwerk, für das es von vielen so hochgehypt wurde, meiner Meinung nach.
Ja, also sehe ich alles ganz genauso. Man muss auch einfach mal die ganze Barbie-Crew so ein bisschen in Schutz nehmen. Das ist wie wenn Weiße sich über Rasterhaare aufregen. Die ganze Crew um Greta Gerwig herum, die haben nie beanstandet, dass sie diese Preise wollen. Die haben nie gesagt, ich sehe mich in diesem Regie-Oscar, sondern das ist alles nur diese Netzwichserei gewesen, die sich wieder so hochstilisiert hat gegenseitig, so hochgepusht hat. Also erstmal, ich würde jetzt mal behaupten, Greta Gerwig ist keine Comedy-Regisseurin. Das heißt also, die hat sich bei ihrem Film über Barbie was dabei gedacht, wie sie ihn macht. So. Und du setzt ja nicht Ken so krass in den Fokus mit seinem Song, mit Ryan Gosling, mit mehr Screentime als Barbie fast oder zumindest definitiv den besseren Pointen. Und der ganze Film an sich Und das fand ich halt damals, so habe ich ihn zumindest für mich verstanden. Das Geniale an Barbie war für mich, dass ein Barbie-Film im Prinzip mehr dieses Mansplaining und dieses Männerbild, also das Problem, dass Männer innerhalb ihrer Männerwelt so, womit die zu kämpfen haben, dass die das eher gemirrored haben, woraus ja dann auch I'm Ken Enough und so weiter kam. Dass ausgerechnet ein Barbie-Film das so zum Hauptfokus gemacht hat, das fand ich eben genial daran. Dass Barbie ist für mich nie ein Empowerment-Film gewesen. Natürlich on the surface, ne, im Film schon, wenn America Ferrara da ihre Goldrede hält und so weiter, das schon.
Oh, war die schlecht.
Ja, fand ich auch völlig drüber, aber glaube ich auch absolut nicht Mittelpunkt des Films. Und Ryan Gosling zum Beispiel bei seiner Show, wie er auftritt, ist absolut kein Zufall gewesen, dass er genau in dem Moment, wo er sagt, I'm enough, so das Mikrofon zu Greta Gerwig gibt, damit sie das singt, I'm enough, so. Ich glaube, die haben da richtig sich was bei gedacht und ich glaube, die scheißen wirklich, also mit den Milliarden, die verdient haben, würde ich auch drauf scheißen, aber ich glaube, denen ist das komplett egal, ob Barbie da jetzt viele Oscars bekommen hat, sondern die haben exakt das bekommen, was sie letztes Jahr kriegen wollten. Das ist halt diese ganze Aufmerksamkeit, der Hype und alles drumherum ist nur Geschreibe von Leuten, die bei Facebook noch schnell irgendwie was loswerden müssen. Finde ich zumindest.
Ja, oder manche Medien natürlich auch, die lieben ja mit voll. Extrem, ja. Und weil ihr sagt, Nominierung Margot Robbie, wenn ich die Konkurrenz sehe, gehört sie für mich nicht nominiert. Für mich gehört nicht einmal Ferrara nominiert, ja. Aber nee. Okay, das war eher schon so ein Gefallen in der Richtung. Ich fand den für mich auch nicht ganz so gut. War so okay. Aber also er hat ja den Song-Oscar bekommen und weil du es vorhin kurz erwähnt hast, die Oscars wurden japanisch, ja. Zwei Oscars sind ins Land der aufgehenden Sonne gegangen. Einmal für den Animationsfilm Der Junge und der Reiert, der Junge, der Reiert, der Junge und der Reiher und Godzilla Minus One, den ich leider immer noch nicht gesehen habe. Ich bin schon ganz heiß auf den Film. Micha, Godzilla hat dich wahrscheinlich besonders gefreut.
Ey, also Godzilla, absoluter Lieblingsfilm aus dem letzten Jahr. Ich glaube, im letzten oder vorletzten Roundup habe ich ja auch, glaube ich, schon eine Lobeshymne auf den Film gehalten. Und vor allen Dingen auch unter dem Aspekt, wie dieses Franchise gerade an die Wand gefahren wird. Also qualitativ. Der wird wieder seine Millionen Zuschauer kriegen. Aber das ist einfach so große Scheiße, die da gemacht wird mit Kong gegen Godzilla und was weiß ich. Und wenn man sich dieses Bombast-Kino, auch der zum Beispiel hat wahrscheinlich wieder 200-300 Millionen Budget, ne? Wenn man dieses Bombast-Kino nimmt und dann auf Godzilla Minus One guckt und einfach im Kopf behält, der hat 15 Millionen Dollar gekostet. 15 Millionen Dollar. Ungefähr so viel hat wahrscheinlich der Bus gekostet, der Timothy Chalamet da zum Dreh gefahren hat oder so. Keine Ahnung.
Chalamet heißt der übrigens.
Shalomale, ja, Shyamalan, keine Ahnung. Genau. Timmy, der Junge aus Interstellar halt. Ey, guckt euch den an. Ich bete, dass der jetzt mit seinem Oscar, dass das der letzte Kick war. In Amerika und Japan gibt's ihn ja schon. Ist der ja nochmal in die Kinos gekommen in Schwarz-Weiß, in Chrome. Und das muss so unfassbar geil sein, weil einfach alles handgemacht ist in diesem Film. Das sieht so geil aus. Und dazu aber auch der Score. Also das sind ja nicht nur die Effekte. Der hat jetzt seinen Effekt-Oscar bekommen. Und das finde ich ja mega. Also wenn man überlegt, Zone of Interest kriegt den Ton-Oscar. Für quasi, ja, ich will jetzt nicht sagen fürs Nichtstun, weil das ist ja falsch, aber da wird nicht irgendwie fett ins Horn geblasen, um den Ton-Oscar zu kriegen und Minus One baut sich seine Sets halt und hat einen unfassbar geilen Score und ist super intensiv und setzt sich wieder mit dieser Atomgeschichte auseinander, mit den ganzen Traumata der Japaner, mit dem Problem mit der Ehre, mit Kamikaze und was weiß ich was. Das ist so ein runder, guter Kinofilm einfach gewesen und ausnahmsweise tatsächlich auch mal zu 80% gut synchronisiert, würde ich jetzt mal sagen, weil ich glaube, so ein paar asiatische Darstellereien kannst du Deutsch einfach nicht gut synchronisieren. Aber wer den noch nicht gesehen hat, wenn es irgendwo noch mal die Chance gibt, den auf großer Leinwand zu gucken, guckt euch den bitte an, weil es ist der beste Godzilla seit, gut, ich liebe den von 2014, aber geschenkt, wenn jetzt Leute den nicht mochten, ist es für mich der beste seit dem Original.
Also hast du schon wie du gesagt hast, hast du schon die Lobeshymne letztes Mal angestimmt und ja. Ich bin schon ganz heiß drauf, ja klar. Zwei Oscars wären noch zu erwähnen. Einmal bestes adaptiertes Drehbuch American Fiction. Der läuft aktuell bei Amazon und du, Micha, hast ihn schon gesehen, ne?
Jo, den liebe ich. Der ist großartig. Ich mag Jeffrey Wright, also beziehungsweise ist jetzt auch falsch. Also die Person Jeffrey Wright gibt mir nichts, kenne ich nicht. Ich mochte die Filme, in denen er war, bis jetzt nicht sonderlich, muss ich gestehen. Aber der Film ist richtig cool. Naja, Westworld habe ich nicht geguckt. Das ist halt, ja, ich weiß.
Ja.
Ich weiß. Als Nolan, ja, ich weiß. Ich habe halt wirklich leider zwei schlechte Filme mit ihm geguckt. Das eine war irgendwas mit einem Wolf, das war aber ein Thriller, da ging es gar nicht um Wolf, da war ich enttäuscht.
Das andere war The Batman, ne?
Ne, da fand ich ihn okay. Stimmt, das ist ja er zum Beispiel, ne?
Ja, er ist der neue
Commissioner. Stimmt. Da fand ich ihn gar nicht schlecht. Ja, also wie gesagt, Jeffrey Wright eigentlich eher für mich so ein, ich habe mich einfach noch nicht mit dem auseinandergesetzt, aber der spielt auf jeden Fall richtig cool in der Rolle. Der war ja auch Oscar nominiert für die Hauptrolle. Und auch das würde ich zum Beispiel sagen, würde ich eher in die Kategorie so Next Goal Wins, also Feel Good nehmen, den Film. Aber eben mit deepem Hintergrund, mit ernstem Hintergrund. Aber der Film hat eben sehr viel so Positivität. Witzigerweise, obwohl alles drumherum eigentlich eher ernst angeschaut werden sollte. Also Jeffrey Wright ist eher so einer, der jetzt nicht gerade der sozialste ist. Der ist halt ein Buchautor und seine Bücher floppen aber immer. Und die Prämisse ist halt, die floppen, weil er keine schwarzen Bücher schreibt. Also er schreibt eben nicht übers Ghetto und so weiter. Und er sagt immer so, ja, aber das sind nicht die Geschichten, die ich erzählen will. Ich habe genug Kreativität, dass ich auch darüber hinweg, über den Teller hinaus gucken kann. Sozusagen, wenn man so will, einfach ein weißer Schwarzer. Und hadert aber eben damit, dass er keinen Erfolg hat, während andere Konkurrentinnen eben genau das haben. Und er geht dann so einen Deal mit seinem Verlagskumpel ein. Also der ist sein Chef, aber auch sein Freund. Und will den eigentlich aus seiner Zynik heraus, lässt er sich auf so einen Deal ein und schreibt ein richtig beschissenes Buch. Also aus seiner Sicht richtig beschissen. Eben so richtig schwarz mit Gangstern, mit Goldketten, Knarren und was weiß ich, mit richtig so New York Slang aus der Bronx und was weiß ich. Und rechnet halt damit, so dass das jetzt so der Schuss war, das Ende seiner Karriere, und dann geht das Buch halt richtig durch die Decke. Und das ist halt das Witzige daran. Er kommt halt gar nicht darauf klar, dass dieses Scheißbuch immer erfolgreicher wird, dann auch noch verfilmt werden soll und so. Und er nutzt das auch noch aus in so einem Deal und sagt, ich würde das Buch gerne umbenennen in Fuck. Und die weißen Verlagschefs alle so, geil, machen wir auf jeden Fall. Und so. Er hat sich halt nichts dabei gedacht. Und er spielt das einfach so unfassbar gut. Das ist halt so ein verkopfter Typ. Der kommt halt so gar nicht darauf klar, was da gerade passiert. Und währenddessen aber eben auch so Familiengeschichten drumherum noch passieren. Und das sind dann eben diese Feelgood-Elemente. Eben sein Verlagschef, seine Mutter. Er lernt auch noch jemanden kennen und so weiter. Das ist einfach ein guter Film, den man auf jeden Fall mal gucken sollte. Ich will jetzt nicht so wie jetzt bei Zone of Interest so krass stundenlang auf dem rumlabern. Aber der ist eben auch bei Prime am Start. Und dem sollte man auf jeden Fall auch eine Chance geben. Und für mich übrigens, als Texter, beste Oscar-Rede von dem Drehbuchautor, der den Oscar gewonnen hat, der gesagt hat, ey, anstatt einen Film für 200 Millionen Euro zu machen, mach doch bitte 10 Filme für 20 Millionen oder 20 Filme für 4 Millionen Euro. So, das fand ich war mit einer der stärksten Reden da. Und allein dafür muss American Fiction schon erwähnt werden.
Ja, und wahr ist es auch. Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, schnell Schluss machen, weil den schaue ich mir heute noch an, so wie du den jetzt angepreist hast. Ein Oscar gab es noch für Holdovers, nämlich für Divine Joy Randolph als beste Nebendarstellerin. Die Tragikomödie von Alexander Payne haben wir alle leider noch nicht gesehen, aber ist auf jeden Fall auch ein Titel, den ich in den nächsten Wochen schauen werde. Ja, und die Streamer sind bei diesen Oscars leer ausgegangen, komplett. Eigentlich 18 Nominierungen hatte Netflix, 13 Nominierungen Apple. Ja gut, Netflix hat einen Oscar für einen Kurzfilm bekommen, aber da lief es nicht so gut. Trotzdem, Micha, schaust du noch oft Streaming, ne? Was hast denn du noch gesehen so zum Abschluss?
Ja, also oft jetzt nicht, aber das sind eben dann so Titel, die mich dann noch so abholen. Also zum Beispiel würde ich auf jeden Fall empfehlen, mal Ferrari eine Chance zu geben von Michael Mann. Da geht es eben ja um Enzo Ferrari, gespielt von Adam Driver. Das ist jetzt gar kein, also ich finde den Film jetzt gar nicht überaus gut. Ich habe sogar meine Probleme mit dem Film, weil einfach komische Casting-Entscheidungen getroffen werden. Das ist jetzt nach Gucci auch schon der zweite Film, in dem Adam Driver einen italienischen Akzent raushaut. Also der müsste jetzt eigentlich nur noch Berlusconi spielen, so dann hat er so seine Italien-Trilogie. Okay, hinter sich. Keine Ahnung, was er sich dabei denkt, aber es ist ein ganz komisches Biopic. Also so unter dem Aspekt komische Biopics, guckt euch den an, weil der dauert locker 2 Stunden, wenn nicht, ist der noch länger. Hat ein einziges Mal, na vielleicht zweimal, aber einmal richtig. Also im Prinzip hast du die ganze Zeit nur mit Enzo Ferrari, mit seiner komischen Art zu tun, wie er seine Frau betrügt. Es geht sehr viel um das Private, geht um den Wettkampf mit Maserati und Ford und so. Aber eben nicht jetzt zum Beispiel wie bei Le Mans mit Christian Bale oder so. Die Autos sind doch schon deutlich im Hintergrund. Und dann gibt es einfach so eine Szene im Film, die wirft einen so komplett raus. Die ist so überbrutal dargestellt. Es kommt ein Crash, der wird wirklich völlig konträr, wie der Film eigentlich bis dahin so gezeigt wurde, völlig anders stilistisch dargestellt. Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Auf einmal fliegen Körperteile durch die Gegend und du denkst, hä, wo kommt das denn jetzt her? Das hat mich komplett rausgeworfen. Aber ja, also Adam Driver als Enzo Ferrari, finde ich, sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Penelope Cruz übrigens, ich weiß nicht, ob sie nominiert war, aber sie war auf jeden Fall eine Oscar-Anwärterin und das verstehe ich komplett. Die hat keine wichtige Rolle, aber spielt Adam Driver in jeder Szene an der Wand, in der sie zum Beispiel auftritt. Und wenn wir schon bei Leinwandduos sind, dann muss ich auf jeden Fall erwähnen, ich glaube, der ist auf Netflix. Ja, ich glaube, das war dann ein Netflix-Film. Spaceman, eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt. Adam Sandler als Astronaut in einem Drama. Also der ganze Film hat eher den Vibe von, wie hieß der Film mit Sandra Bullock?
Gravity.
Ja, der hat eher so den Vibe von Gravity. Aber, und das ist halt das Große, was diesen Schauwert liefert. Auch hier sage ich wieder, der Film ist nicht perfekt, aber er ist halt mit einer riesengroßen Spinne in diesem Raumschiff alleine. Und die Spinne spricht mit ihm und das ist Paul Dano. Also Paul Dano ist eine große Spinne im Raumschiff mit Adam Driver. Und allein das muss man sich angucken. Dieser ganze Film ist unfassbar weird. Der soll gar nicht weird sein. Der hat wirklich diese Gravity-Vibes, wie gesagt. Also Adam Sandler macht das auch nicht schlecht, aber ja, also es ist im Prinzip so, ja, doch eigentlich schon, wie als wenn Netflix Gravity macht. So muss man sich das vorstellen. Und im Prinzip ist der Film auch genau so. Aber Paul Dano als übergroße Spinne muss man sich einfach geben. Und dann als Katastrophenfilm-Fan würde ich noch tatsächlich auch mal einen guten Film auf Netflix noch anpreisen. Und das ist, ich glaube, der heißt bei uns Der Abgrund. Im Englischen The Abyss. Ich habe ihn geguckt als Avgrunden. Ist auf jeden Fall ein schwedischer Katastrophenfilm. Es geht um, ja, ein Bergrutsch-Grubenunglück, so ein Mittelding. Und wer Katastrophenfilme mag, der sollte ihm auf jeden Fall eine Chance geben, weil der ist ganz cool.
Das sind für mich immer so die richtigen Horrorfilme, muss ich sagen. Also Horrorfilme an sich, die wirklich auf Horror ausgelegt sind, das finde ich wirklich, wie vorhin schon erwähnt, überhaupt nicht so spannend. Aber alles, was irgendwie mit so Höhlen zu tun hat oder irgendwie so verschüttet sein oder irgendwie so Katastrophenfilme, egal ob es jetzt im Schnee ist, hier Everest damals oder sowas, das ist für mich wirklich Horror. Also Horror im Sinne von, ich grusel mich da wirklich und ich finde es kaum anschaubar, weil ich es so schlimm finde.
Es gibt ja diesen sehr, sehr, sehr guten Film aus Norwegen, The Wave, mit dieser Riesenwelle und so ein Ableger davon, ich glaube, der hieß, boah, nicht das Beben, The Quake, doch, The Quake hieß der. Zwei aufeinanderfolgende Filme, also mit den gleichen Figurenkonstellationen. Und wer die mochte, der wird dann auch den Abgründen oder Aufgründen oder Abyss oder wie auch immer. Also als Naturkatastrophenfilmfan sollte man den auf jeden Fall gucken. Übrigens, Glenn Powell, haben wir eben gesprochen, freue ich mich mega drauf, auf Twister, um mal so einen Ausblick auf interessante Filme dieses Jahr zu geben. Kommt ja der zweite Teil von Twister und da hat Glenn Powell eine Hauptrolle.
Ja, Twisters, Mehrzahl, glaube ich.
Twisters, genau.
Ja gut, ich freue mich riesig als Colt Siebers Fan, ein Colt für alle Fälle, auf Fall Guy. Auch wenn der Trailer völlig was anderes suggeriert, habe ich gestern erfahren, dass er ähnlich gute Bewertungen bei Testvorführungen hat wie Top Gun Maverick. Also das soll mega abgehen. Also Steven Spielberg meinte, einer der unterhaltsamsten Filme, die er je gesehen hat. Ich bin gespannt, der kommt jetzt Anfang Mai, also Fall Guy von David Leitch, ne, von John Wick 1 Regisseur, Atomic Blonde.
Fast Jurassic World 4.
Fast, genau. Aber das ist auch so ein Titel und du hast ja erwähnt, Mad Max, Fury Road, bin ich natürlich auch sofort dabei und beim Planet der Affen. Also es wird jetzt schon schöne Filme geben. Bad Boys sind auch wieder unterwegs, Teil 4, sicher jetzt kein Mega-Highlight, aber...
Richtig gute Kritiken bislang, auch Civil War übrigens.
Ja.
Der von Alex Garland jetzt, da freue ich mich mega drauf.
Ja, ich kenne jemanden, der ihn gesehen hat, der hier in München in der PV und der war auch mega begeistert.
Also boah, ich dachte jetzt schon, so wie du das angekündigt hast, dachte ich jetzt gerade, du sagst,
der war nicht
richtig
so
scheiße. Das hat sich so von deinem Tonfall so angehört, weil ich habe, als ich den Trailer gesehen habe, vorher muss ich auch sagen, noch nichts davon gehört. Jetzt letztens, ich glaube, vor Dune lief der Trailer davon und ich dachte mir, was ist das denn? Das sieht ja ultra geil aus, so von der Prämisse her und auch von der ganzen Stimmung her, die schon der Trailer so verbreitet hat und so.
Das vor allem auch jetzt vor den US-Wahlen, ne?
Ja, voll. Also wirklich richtig gut platziert, was das angeht. Sah aber unglaublich gut aus, finde ich. Also da freue ich mich auch richtig drauf auf den.
Ist, glaube ich, der teuerste Film von A24 jetzt, glaube ich. Hoffentlich geht er nicht baden. Also ich hoffe es. Ja, da bin ich gespannt. Der kommt im April, ne? Mitte April, glaube ich. Nee, das war ein Twist. Tobi, ne? Der Spannungsaufbau von mir und dann Abfall und...
Du bist ein Meister deines Fachs?
Ja, definitiv. Nein, Spann. Gut, dann sind wir am Ende angekommen. Jungs, hat mir wieder riesig Spaß gemacht mit euch zu Roundupen.
Ebenso. Mega Bock gemacht.
Ja, geht mir genauso. Und wieder sehr viele gute Tipps mitgenommen auf jeden Fall, die ich mir jetzt in der kommenden Woche auf jeden Fall mal zu Gemüte führen kann.
Ja, ich werde jetzt gleich zur American Fiction gehen. Es ist ja jetzt abends, wir haben hier Freitagabend aufgenommen und da passt noch so ein richtig schönes Filmchen rein. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, wir wünschen euch ein schönes Kino-Frühjahr 2024. Hoffentlich habt ihr den einen oder anderen Tipp mitnehmen noch können, dass ihr gut unterhalten werdet die nächsten Tage. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterhin Feedback über iTunes oder Spotify gebt. Das hilft uns, für andere besser sichtbar zu sein. Weiterhin könnt ihr uns auch auf Patreon finanziell etwas unter die Arme greifen, damit der Podcast und der Blog möglichst kostenneutral bleibt. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.